Du, Bernie?
Ja, Rüdiger.
Also, kann sein, dass mich täuscht, aber ich habe das Gefühl, du stehst.
Ja, ich stehe hier im Sicherheitsabstand.
Krass.
Ja, weißt du warum?
Warum eigentlich?
Das ist eine Vorsichtsmaßnahme vor Lippenherpes.
Ja, du meinst, damit ich nicht wieder so zwischen zwei Segmenten die nahe Distanz nutze, dich anfallsmäßig zu küssen.
Auch deswegen. Ja. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Als er am Brennerpass teilnehmen wollte, musste er erst auf den Wasserplaneten Pescetaria, wo eine dubiose Waldwanderin ihm den Aufenthaltsort von jemand verriet, der eventuell wusste, wo am Dienstag der Brennerpass aufgezeichnet wird. Aber erst, wenn er eine Sidequest löst, in der er Froscheier ins Gesundbrunnencenter bringt. Er ist der Manifest Actor. Er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kim mit Hauskatzen, Domteur und Carsharing-Konnoisseur. Der Bürgermeister von Teddington City. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist Porn-Free-Pesketarier. Und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflichtspiel Tore Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederein, aber weintig wir sind.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle, die gespendet haben. Ihr könnt das auch oder wieder tun. Unter bernie.meyer@gmail.com gibt's den PayPal-Kontakt oder ihr schreibt mir und ich nenne euch Kontodaten. Unser Thema heute, Rüdiger, Berlin.
Berlin.
Und weißt du auch wieso?
Warum eigentlich?
Weil wir der Positivity-Podcast sind, gerade im Age of Corona. Und ich dachte, wir versuchen dieser Pandemie so viel Positives wie möglich abzugewinnen. Und ich glaube, das kann ich für uns beide unterschreiben, dass wir vor allem beim ersten Lockdown festgestellt haben, wie schön unsere Stadt ist.
Das ist die falsch betonte Quarantänemaßnahme. Lockdown. Ja.
Und das ist doch sicher auch eine Wiederholung wert. Jetzt, wo es so aussieht, ja, als würden wir auch die nächsten 6 Wochen nicht so schnell hier aus dem Zustand uns entfernen. Im Gegenteil, vielleicht noch die Maßnahmen verschärfen. Ja.
Ja, finde ich gut.
Genau. Aber und natürlich ein anderer Anlass ist, dass du mit einem Berliner Idol,
ja,
mit einem Gesicht Berlins, wenn man so will.
Mit einem Lokalmatador. Mit
einem Lokalmatador. Also it doesn't get much more Lokalmatador.
Na, pass auf, ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren der Berliner Zeitung mal einen Artikel gelesen über den neuen Almodovar-Film. Und da stünden dran, und es ging, oder es ging, ich weiß nicht, ob es direkt ging, es ging auf jeden Fall so um Lokalmatadore oder Künstler, einer große Künstler von großen Städten. Und irgendwie war dann der Bezug von Almodovar auf Barcelona. Und dann war die Frage, wen hat eigentlich Berlin? Und die Antwort war dann Günter Fitzmann. Das fand ich
das
ungerecht irgendwie auf Berlin bezogen. Ich fand es aber auch irgendwie falsch, weil ich finde, Lokalmatador, wenn man es auch, muss man dann sagen, obwohl er natürlich auch nicht in Berlin geboren ist, aber Dieter Hallervorden.
Mhm. Und du hast mit Dieter Hallervorden, das ist auch einer mit der Gründe, nicht nur meine Lippenherpes, sondern warum wir einen Tag später senden, du hast am Montag mit Didi Hallervorden, the one and only, gedreht.
Ja. Ich habe mit Dieter Hallervorden gedreht. Es gab letztes Jahr irgendwann mal einen ZDF-Film, Mein Freund, das Ekel, wo es jetzt eine 6-teilige Miniserie gemacht wird und ich bin in einer Folge drin. Und ich kann dir sagen, Bernie, wenn man nur so eine Szene hat, also du hast überhaupt keine Chance, dich warm zu spielen. Du kommst als Einwechselspieler rein oder als Joker oder wie auch, also nee, das ist alles schon übertrieben. Also du musst eine Szene sehr, sehr gut funktionieren, weil du drehst auch mit dem Chef persönlich. Also ich war durchaus aufgeregt.
Mhm. Ja. Kannst du uns was über die Szene jetzt schon verraten?
Ich kann verraten, dass ich ein Schuldirektor bin und ja, ich glaub, was, darf ich das schon verraten? Ich bin der Schuldirektor und ich habe ich habe eine Zweierszene mit Herrn Hallervorden gehabt. Und wir haben das gedreht in meinem Direktorenzimmer, was aber, glaube ich, eine Rechtsanwaltskanzlei war, direkt am Lietzensee, Bernie. Und diese Kanzlei, das war auch ein Gespräch, das ich mit Herrn Hallervorden hatte, so zwischendurch. Weißt du, man sitzt sich ja dann so gegenüber und macht so ein bisschen Konversation. Er war ausnehmend höflich. Mhm. Und auch, also wirklich, also wir haben uns ganz gut verstanden. Er meinte auch, das haben wir doch gut zusammen hingekriegt, dafür, dass wir noch nie zusammen gespielt haben. Sag ich, ja, irgendwie schon. Und obwohl ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ja, irgendwie schon. Ich glaube, das habe ich positiver formuliert. Und genau, da habe ich gesagt, dass ich mich in diesem Rechtsanwaltskanzlei, in diesem Arbeitszimmer sehr wohl gefühlt habe. Selbst mit den, was ich was, Gerichtsentscheidungen und den gebundenen NJWs, der neuen juristischen Wochenzeitschrift im Regal. Ich habe mich da sehr an meine Eltern erinnert gefühlt. Das habe ich ihm erzählt. Und dann fragte er so, was denn mein Vater damals dazu gesagt hätte, dass ich Schauspieler geworden bin. Da habe ich gesagt, ach, sag ich, der fand das eigentlich ganz okay. Ja, sagt, das wäre bei ihm auch so gewesen. Dann wollte ich noch kurz einwerfen, aber Herr Hallervorden, Sie haben noch erst Romanistik studiert, wenn ich recht informiert bin. Aber dazu kam es nicht, dann mussten wir schon wieder drehen.
Aber ihr habt ein bisschen gebondet, kann man sagen.
Wir haben uns gegenseitig gesagt, dass wir uns gegenseitig besuchen werden. Ich komme zu ihm ins Schlosstheater, er kommt zu mir in die Distel.
Pass auf, du hast auch ein Foto gemacht,
ja.
ein sogenanntes Selfie. Mhm. Und ich finde, ihr seht ein bisschen wie... Schon wie Vater und Sohn drauf.
Wir sehen ein bisschen, wir grinsen beide so.
Ja.
Wir haben beide so ein bisschen, wir sind ein bisschen schalkig auch. Wir sehen ein bisschen aus wie Vater und Sohn. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es auf Insta poste und da guck, kennt ihr eigentlich meinen Vater?
Oh, das würde ich machen.
Das ist
ein naheliegender Gag, aber manchmal sind die naheliegenden Gags auch die guten.
Ja. Ich finde den Gag auch gut.
Und du weißt, ich als schärfster Kritiker.
Ich habe ein bisschen Angst vor The Revenge Gags. Of the Diddy.
Okay, daher weht der Wind.
Ja.
Okay.
Ich glaube.
Darfst ihn nicht taggen.
Ich glaube, er hat seine Grenzen. Also er weiß schon, was er will und was er nicht will. Und ich glaube, ich hätte ihn jetzt auch, also Didi zum Beispiel sage ich jetzt hier so, weil, ja klar, aber ich niemals ihm gegenüber. Also man sieht sich natürlich auch so und was auch völlig, also okay ist und so. Und also natürlich, mein Gott, aber ich stelle nur fest, auch mit dem restlichen Team und sowas. So, aber.
Meinst du, der musste schon viele Palim-Palim-Jokes ertragen, wenn er so mit neuen Leuten gedreht hat und die so in den Raum kamen?
Ja. Hallervorden. Nee, ich glaube, dass er das ganz oft schon hatte. Und ich glaube, wenn Herr Hallervorden, ich glaube, der möchte arbeiten. Also der ist Schauspieler. Der möchte wirklich, das war was er mal gemacht hat. Und Nonstop Nonsense auch, das war auch extrem innovativ, aber ich glaube, der möchte einfach richtig, und er ist auch völlig ohne Frage ernst zu nehmen, so als Kollege zum Arbeiten, ja.
Mir erscheint er tatsächlich wie ein sehr seriöser Handwerker.
Ja.
Ist das meine ich nicht,
ich glaube auch,
meine ich nicht glaub, beleidigen, sondern eher positiv.
Ich glaube, wenn du so viel Vorstellung auf wie er schon gespielt hat, in diesem Dings, ja.
Ich finde, er wirkt, als wüsste er, was er da tut.
Ich glaube, so ist es. Ja. Das ist doch schon mal was. Ja. Wer kann das schon von sich sagen, Bernd?
Wir nicht.
Ja, wir schon mal nicht.
Wir schon mal nicht.
Ja.
Okay. Bist du bereit für Fake-Hörerpost?
Ich scharre schon mit den Hufen.
Okay. Also, unser Hörer Duncan Fierswood aus Perth in Schottland hat uns geschrieben.
Ich war schon mal in Perth.
Ja, ich auch.
Bernie.
Hey.
Warst du auch mit Duncan abends eintrinken, oder?
Da kann mich nicht mehr erinnern.
Oh, ich auch nicht. Ja, Duncan, ne, so ein Typ. Ja, let's drink just a wee little bit und dann, ja.
Oh Mensch, wir sind Perth Buddies, das ist nicht schön. What a reveal.
Yeah.
Duncan schreibt, hey lads, are you done with us Scots leaving the United Kingdom? Or you want us to stay and carry on with this bloody Nicholas Wanker Boris Johnson? Just wondering, in case.
Sag mal, der ist schon wieder in Isolation, der Boris Johnson.
Ja, genau.
Also irgendwie ist das jetzt hier, ja.
Warum? Aber hat er jetzt Lippenherpes oder?
Nee, er hat Kontakt mit jemandem gehabt, der positiv war. Und offensichtlich besteht dann doch die Befürchtung, dass er es nochmal kriegt. Aber er sagt, er wäre fit wie der Hund eines Schlachters.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja.
Das scheint mir nicht so zeitgemäß.
Das Problem ist, er sieht auch einfach aus wie der Hund eines Schlachters. Ohne jetzt hunderte von Kaniden beleidigen zu wollen.
Ja.
Aber irgendwie, ja, das spricht, na gut, ein Schlachterhund kriegt natürlich immer viel Knochen, ne?
Ja, was sagst du denn zu Duncans Frage? Sollen die Schotten bleiben im UK oder sollen sich selbstständig machen?
Ich finde, eigentlich finde ich es ja total irgendwie antizyklisch. Also ich finde, man sollte ja eigentlich nach Einheit streben. Hm. Aber irgendwie kann ich es auch ein bisschen verstehen, was halt, Freunde, jetzt reicht's aber wirklich.
Ja.
Also, wenn ihr hier meint, dann.
Ja, also auf Bayerisch würde man sagen, mit dem Brexit haben sie den Schotten das Kraut ausgeschüttet.
Ja.
Ja.
Lag mir auf der Zunge. Ja, genau. Ja.
Und natürlich, ja, ich verstehe schon mit
das
dem.
Das Kraut ausgeschüttet im Sinne von so, jetzt.
Jetzt reicht's.
Jetzt reicht's.
Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Ja.
Klar, man möchte natürlich bei den Schotten. Also das stimmt schon, dass man jetzt ja so das der Mensch als kommunales Wesen ist ja auch merkwürdig. Zum einen schreit er nach, ich möchte feiern, ich möchte Leute treffen und sonst irgendwie. Auf der anderen Seite möchte aber jedes Land für sich sein und am besten jeder nur für den eigenen Haustür kehren. Viele Widersprüche. Deshalb verstehe ich beides, dass man sagt, jetzt müssen wir zusammenhalten. Aber ich verstehe auch die Schotten, wenn sie sagen Freedom.
Na gut und
Freedom.
Aber die Schotten würden ja dann auch
Braveheart ist auf Netflix, glaube ich.
Entschuldigung. Ja. Ja. Naja, und man wäre dann auch in der EU und so Sachen. Ne?
Eben, also ihr werdet gut aufgehoben, Freunde.
Ja.
Ich als langjähriger, als dekadenlanger Schottland-Freund, ich würde sie ja. Mit.
Mein erstes Theaterstück, damals an der berühmten englischen Theatergruppe am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium in Siegen, war ja ein Stück über das Loch Ness Monster.
Ja.
Und berühmt der Auftritt von einem Jungen, ich weiß nicht, wie ist denn der? Der war in der Klasse über mir und der trat auf als schottischer Country-Yokel. Der kam besoffen abends aus der Kneipe und nahm dann die drei Hauptfiguren, drei Schüler, die auf der Suche nach dem Loch Ness Monster waren, betrunken in Arm und erzählte ihnen die Geschichten, wie er das Loch Ness Monster nachts gesehen hat. Und es war eigentlich sonst ein ganz, ganz stiller Schüler. Und alle Lehrer kamen dann nach zu unserem Englischlehrer, der diese Gruppe leitete, sagte, wie hast du das gemacht, dass dieser Schüler auf der Bühne Englisch spricht, singt und Der war der coolste überhaupt.
Was hast du gespielt?
Ich habe einen dieser Schüler gespielt. Ich war das und zwei Mädchen. Wir haben am Anfang des Stückes gewinnen wir einen Wettbewerb und gewinnen eine Reise nach Schottland.
Mhm.
Ja. Genau. Und am Ende durfte ich dann ein Mädchen küssen. Und das war die Tochter unseres Vertrauenslehrers in der Oberstufe. Und der kam auf mich zu am nächsten Tag in der Schule und ich so. Dann habe ich mich bei ihm entschuldigt, dass seine Tochter geküsst hatte. Danach, ich glaube, der hat noch zwei Jahre danach noch angefangen zu lachen, wenn er mich gesehen hat.
Okay, gut. Ja. Das ist ja ein Happy End quasi.
Ja, das
ist ein
großes
Happy End. Wenn er drüber lacht. Ne?
Ja.
Okay, weniger zu lachen gibt es ja mal wieder im Internet, wollte ich sagen. Aber, ja, diese Corona-Maßnahmen, die werden sich ja verschärfen. Gestern ist debattiert worden, nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen ernster werden. Könnt ihr dann eure Premiere im Dezember jetzt eigentlich noch halten?
Nein. Ich glaube, es käme auch. Es war ehrlich gesagt schon jetzt vor dem Lockdown nicht so leicht, die Vorstellung vollzukriegen, sollte man auch nicht erzählen. Nee, es ist.
Naja, das liegt daran, dass
die Leute sind vorsichtig. Ja, die Leute sind vorsichtig.
Ja.
Und sie wissen auch, dass das Theatererlebnis im Moment auch nicht das geile Theatererlebnis leider ist, ganz einfach, weil man Abstand hat. So, ist auch blöd, das zu sagen, aber es ist halt leider auch so.
Hast du diese Spots der Bundesregierung gesehen, diese Corona-Spots?
Ja, den einen mit dem älteren Herrn,
ja, genau.
Mit diesen Weltkriegsvergleich. Ja,
ja. Genau. Da hat ja die Leute ein bisschen entzweit, kann man sagen. Andererseits, ja. Man kann auch einfach nur Hallo sagen und es entzweit heutzutage schon die Leute. Insofern weiß ich nicht genau.
Du bist so ein Hallo-Typ, ja? Ja.
Hallo,
du glaubst an Hallo, ja?
Ja,
ich glaube. Du glaubst an Hallo.
Weißt du, woran ich glaube? Ich glaube an Hallo the Fuck. Hallo. Erinnerst du dich noch an unser
Claim? Ja, was
Claim?
War denn das?
Ja. Das war unser neuer Claim. Statt What the Fuck haben wir gesagt Hallo the Fuck.
Hallo the Fuck? Ja. Yeah.
Ist auch nicht, hat sich nee. Auch nicht, hat es auch nicht sustained, der Spruch irgendwie. Irgendwie nee, nicht. Aber genau, was sagst du dazu? Wie hat es dir gefallen?
Gefallen. Also ich.
Gefallen.
Ich kann mich nicht drüber aufregen.
Ja.
Ich finde es. Ja, natürlich ist das irgendwie. Ja, Weltkrieg ist was anderes und so ist also.
Aber von Weltkrieg war ja nicht die Rede.
Ja, aber dieses, naja.
Dieses Veteranen.
Ja.
Acting, ne?
Ja, gut, aber damit, ja klar.
Erste Assoziation, ne?
So.
Elefant im Raum.
Ja, und natürlich so, es ist auch völlig klar, dass für die meisten Lockdown nicht bedeutet, dass sie alleine auf der Couch chillen können.
Ja.
Für die wenigsten wahrscheinlich sogar.
Ja.
Aber vielleicht richtet sich's auch ein bisschen an die diese Möglichkeit haben und. Die vielleicht jetzt im Moment eben nicht Party machen sollten und können, weil für die es ernst ist, die nehmen, ach, ich weiß es nicht. Also es ist, ich kann mich trotzdem nicht so drüber aufregen, glaube ich.
Ich kann mich gar nicht drüber aufregen.
Ja.
erstens mal dieser, klar, dieser Wehrmachtselefant steht im Raum, du hast ja recht. Aber ich habe das sofort so ein bisschen gesehen aus so einer Sicht, weil ich unterrichte ja gerade wieder so ein paar Studenten an der Uni, so eine Podcast-Werkstatt im Online-Unterricht, den ich übrigens enervierend finde, den Online-Unterricht.
Ja.
I gotta say. Und ich stelle fest, dass diese Studenten, es mag natürlich sein, dass Studenten, die kreatives Schreiben studieren, ohnehin sensible Künstlernaturen sind, und das meine ich gar nicht abwertend, muss man ja auch sein für den Job oder den Job, den man später mal haben wird oder könnte. Das sieht schon anders aus, die studentische Realität, so wie unsere so ein bisschen, ne? Da sind ja irgendwie keine Kinder oder Ehepaare oder sonst irgendwas so, da, dass man bestenfalls in der WG.
Na klar.
Ich merke da schon so eine gewisse mentale Erschöpfung, und ich habe auch mit anderen Dozenten mich schon unterhalten, und tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, so die, ich, die Generation ist jetzt übertrieben, aber so ein gewisser Kreis Leute schon auch ziemlich mitgenommen scheint von diesen ganzen, von diesen ganzen Corona-Dings, weil natürlich, wenn du dich jetzt vielleicht selber zurückerinnerst, deine Hauptaktivitäten so Anfang 20 ja eben nicht daraus bestanden, irgendwie Bürgermeister von Darlington City zu sein oder mit deinem Nachbarn zu podcasten, sondern du warst out and about in der Stadt, in Berlin. Und
ja.
Das geht ja nicht so. Und mir wurde auch beschrieben, dass so eine gewisse, ja, wie sagt man, Bequemlichkeit kann ich nicht sagen, aber einfach so eine gewisse, die Leute treffen sich nicht so oft, die sind ein bisschen müde, unmotiviert, ich glaube, es begünstigt auch Depression oder Erschöpfungszustände. Also ich glaube, da sieht es schon so ein bisschen anders aus als in unserer Realität.
Naja.
Und da hat der Spot wirklich gut gepasst.
Ja, finde ich irgendwie auch.
Ja, und nur weil es jetzt vielleicht nicht die Mehrzahl der Bevölkerung ist, finde ich, ist alles okay. Und es ist wirklich, der Spot ist wirklich gut gemacht, die Idee ist toll irgendwie. Hey, finde, die Bundesregierung hat mal einen guten Spot gemacht.
Mhm.
Why not?
Oh.
Mhm. Oh, okay.
Was? Ja, nee, mir ist gerade eingefallen, aber ich kenne zu wenig. Also ich kann es nicht erzählen. Es ist die in jetzt erzähle ich es doch. Die, in England gab es einen Spot von einer schwarzen Tänzerin, einer Ballerina. Also sie hat Ballettklamotten an und bindet sich, glaube ich, gerade die Schuhe. Und darunter, nee, ich gucke es mal nach und erzähle es im nächsten Podcast. Also die haben richtig daneben gelangt auf vielen, vielen Ebenen. Ich erzähl's im nächsten Podcast. Du winkst mir ab und zu rüber, das finde ich total nett.
Nee, das ist eine Fliege, die hier um
mich fliegt. Achso, alles klar, eine Fliege. Okay, ich überlege schon, ob du mir irgendwelche Zeichen geben willst, Rüdiger, aber nee, tust du nicht.
Das merkt man.
Wie mag ich das hier, mit dem, dass du da hinten stehst?
Ja, und erst beim Stehen merkt man, dass ich ein autistischer Winker bin, ne?
Ja,
zum Sitzen,
schade.
Ja, deshalb saß ich eigentlich so lange.
Ja, und du hast immer unterm Tisch gewunken. Ich habe mich immer diesen leichten Luftzug gewundert, aber jetzt weiß ich's. Gut.
Ja, was gab's noch die Woche? Es gab mal wieder Spaß mit Nur. Das mitbekommen, oder?
Ja.
Ja.
Ja, jetzt hat er eine ellenlange Erklärung rausgegeben und das. Aber wo er sich nur dafür entschuldigt, dass. Oder er zurückging, dass er gesagt hat, das Buch war in den USA ein großer Erfolg.
Nee, er meinte, er hätte Mehrzahl benutzt, Bücher wie. Hätte benutzt, ach so. Bücher wie die.
Okay.
Ja.
Ich.
Also, vielleicht, wer es nicht weiß, er hat das Buch von Alice Hasters. Als großen Renner in den USA bezeichnet, hat sich über das aufgeregt, über den Titel, und hat dann gesagt, das ist ein Renner in den USA, aber das ist natürlich, das ist in Englischsprache, ist es nie erschienen, das Buch.
Ich glaube, Dieter Nuhr hätte auch ein Problem mit Hallo.
Ja. Ich habe übrigens dann lustigerweise am selben Tag habe ich einen Artikel bei SZ Plus gelesen, was ich dank deines Zugangs noch nutzen konnte.
Nicht mehr lange.
Nicht mehr lange. Und da stand drin, dass, es war ein Bericht über Dieter Nuhr, und da stand drin, dass er seit neuestem einen Journalisten als Faktenchecker benutzt. Das kam am selben Tag raus, also ich habe den Artikel am selben Tag gelesen, wo dieser ziemlich ungecheckte Fact dass ein Riesenrenner in den USA dann rauskam. Auf jeden Fall, ja, kann mal passieren, ist halt peinlich, wenn man es eh schon, wenn man so ein bisschen in seine, ich sag mal was vielleicht Kontroverses, wenn man es in seine, man sagt ja Hate Speech.
Ja.
Ich nenne es mal Hate-Kabarett.
Ja.
Weil nur, wenn man es da einbindet, und dann ist es so leicht widerlegbar. Das ist, it's not a good look, sagen wir es mal so. Und ich finde, mit dieser Entschuldigung oder Replik, he somehow made it worse, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich auf dem falschen Dampfer.
Ja, und Entschuldigung, es geht ja hier, was Alice Hasters beschreibt in ihrem Buch, da geht es ja um eine Lebensrealität. Selbst wenn sie sagen würde, ihr Weiße habt ja alle, ihr allen Weißen habt ja überhaupt keine Ahnung, wie sich's anfühlt, wie privilegiert ihr seid. Mhm. Was der Buchtitel noch nicht mal impliziert, ehrlich gesagt.
Das stimmt.
Selbst dann wäre es eine faire Behauptung, die man erstmal überprüfen könnte, indem man das Buch liest. Aber das noch nicht mal das sagt sie ja.
Es ist ein reflexhaftes, oh Gott, jetzt fange ich auch schon mit reflexhaft, aber sich gewähren, dass es irgendetwas mit einem selber zu tun haben könnte, was man vielleicht mal lesen sollte und überprüfen sollte, ob das stimmt oder nicht.
Ich weiß nicht, ob der, vielleicht ist der nur auch, weiß nicht, der ist ja lange mit seiner Frau verheiratet, spricht er eigentlich dafür, dass er vielleicht ein guter Beziehungsmensch ist, aber er wirkt sehr sensitiv. Er ist so, als würdest du sagen, hallo, Dieter.
Ja, hallo, siehst du, da fängst du schon an.
Und er reflexartig, boah, da stimmt jetzt nichts an diesem Hallo. Was meine Frau, also dieses Hallo, was meine Frau gerade gesagt hat, boah, also ich bin jetzt sehr gekränkt, ja.
Okay, das, ja.
Alissa, ich bin sehr gekränkt. Ich weiß nicht, ob sie Alissa heißt, das ist wahrscheinlich Quatsch. Was meiste Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist im Ansatz nichts problematisch an diesem Titel.
Nichts im Ansatz, nein.
Und die Behauptung auch, das wäre so kontrovers und ja, man wollte provozieren. Und
dass dieser Buchtitel uns irgendwann zu Trump führt, ich glaub's nicht.
Oh ja, und da sind wir ja schnell bei diesem Victim-Blaming, dass man dann überlegt, vielleicht mit solchen Buchtiteln seid ihr doch selbst schuld, wenn hier der Trump. Also wir sind schon mal gar nichts schuld hier.
Genau.
In Deutschland, wenn ich ausnahmsweise in der Wir-Form sprechen darf. In dem Fall möchte ich es tun. Ja. Na gut, aber es ist ja nur, was soll's. Erklären muss ich es letztlich nur wieder meiner Mama. Was da das Problem ist. Dir muss ich es ja nicht erklären und unseren Hörern auch nicht.
Sehr gut.
Übrigens, Shark Shapira, den wir an dieser Stelle schon öfter gelobt haben,
der
hat was ganz Dämliches gepostet. Das bedarf vielleicht eher Erklärung. Ja, der Mann hat fast 200.000 Follower.
Ja.
Wenn der das zu dir in der Kneipe sagt, also angenommen, Shark Shapira, du triffst ihn beim Comedy-Veranstaltung und er sagt zu dir, Rüdiger, ich finde übrigens auch, dass manche Leute von so einer Therapie eigentlich nicht profitieren, sondern das sogar als Lifestyle-Ding sehen. Sorry, not sorry, Rüdiger. Wenn du das zu dir in der Kneipe sagst, würdest du sagen, naja, weißt, ein bisschen sehr verallgemeinernd und Therapie hat da vielleicht eh schon ein Stigma, naja, okay, aber du, solange es nicht auf Twitter postest, ja, ist ja deine Meinung, Shark, ist ja okay. Aber leider hat er genau das so im Wortlaut gepostet. Mhm. Und
das bezieht sich auf Till Lindemann, ne?
Ja, das bezieht sich aber allgemein auf, also das... Aber gut, aber es ist trotzdem seine Meinung. Ist ja wurscht, worauf es sich bezieht.
Nee, ich frage nur, deshalb kam das jetzt wahrscheinlich. Aber ja.
Erzähl kurz zu Till Lindemann, falls die Till Lindemann nicht weißen, wissen, was los ist.
Ein Interview gegeben mit irgendjemand zusammen. Ich habe vergessen, mit wem. Auf jeden Fall, ja, so. Naja, das jetzt piepst es.
Oh, ich habe die PlayStation angeschaltet. Ja. Wir spielen jetzt nicht Spider-Man Miles Morales, keine Angst. PlayStation an.
Naja, das ist so, ach, Therapie braucht man nicht. Man kann auch Rammstein hören.
Ja, machen vielleicht manche Leute auch. Ja, was sagst du zu der Aussage?
Weiß nicht, ich glaube, manche Leute, ich glaube, Therapie ist nicht, ich glaube, ist nicht verkehrt.
Manche können sich auf ihre Therapie einen runterholen, sagen, geil, ich bin in Therapie. Aber es gibt auch Leute, die holen sich auf die Art, wie sie Hallo sagen, einen runter. Also das ist ein ganz schwaches Argument.
Ich finde es auch.
Und ehrlich gesagt, ich war in Therapie.
Ja.
Ich habe auch schon Therapeuten getroffen, da hatte ich sofort den Eindruck, die können mir nicht helfen, da möchte ich auch nicht mehr hin. Ja. Aber ich hatte dann im letzten Jahr eine Therapeutin, die fand ich extrem prima, extrem praktikabel, extrem hilfreich und fand es ganz super.
Und ich finde dieses Woody Allen, New York, alle sind überspannt, Therapie, 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 ist irgendwie auch schon 30, 40 Jahre alt, oder? Ist man nicht da irgendwie schon im Mindset weiter?
Ehrlich gesagt ist, dass man Therapie als Lifestyle-Ding sieht, ist eigentlich schon voll veraltet wieder.
Ja.
Das ist eigentlich was man in den 90ern, ein Witz, den man sich in den 90ern erzählt hat, als dieser Film da mit Robert De Niro und wo er bei Billy Crystal in die Therapie geht, der übrigens sehr gut ist. Wie hieß der nochmal? Du weißt, was ich meine. Quasi der spirituelle Vorläufer für Sopranos.
Ja, Robert De Niro. Der heißt...
Der ist Mafia-Chef und geht zu Billy...
Ja, der ist gut. Ich habe ihn auch vergessen, aber der wird
richtig oft, gut.
Ja. Auf jeden Fall. Naja.
Sprich, während ich google, bitte.
Andererseits sind das wir jetzt wieder, ich erinnere mich, ich habe ja dieses Theaterstück geschrieben und gespielt.
Ja.
Wo ich den berühmten Tanztherapeuten, Dr. Rüdiger Leit spiele. Mhm. Ein Paartherapeut, der Paare heilt mit Tanz und Gesang. Mhm. Weil was man noch nicht sprechen kann, Bernie, das kann man vielleicht schon singen oder sogar tanzen. Sehr, sehr lustiges Stück war das, war jetzt gerade Text aus dem Stück. Da hatten wir Therapie erst im Titel, das Stück hieß Unbehandelt. irgendwas mit Therapie. Und da meinte dann der Veranstalter, der sozusagen das Stück auf Tournee geschickt hat, nee, wenn die meisten Leute so in den Breiten in Deutschland, wenn die Therapie hören, da haben die Angst, dass es zu kompliziert wird.
Ja gut, erstens mal der Veranstalter.
Ja.
Und zweitens mal bestätigt es ja nur meine These, dass man das nicht auch noch weiter runterputzen sollte.
Eben, und pass auf. Und dabei hatte ich noch die glorreiche Idee, weil das ja im Grunde ein Liederabend war, mit Therapie. Ich habe das Ganze Therapeutical, wollten wir das nennen.
Therapeutical
ist doch großartig,
aber
wurde auch nicht benutzt.
Wunderschön, Rüdiger.
Ja, danke.
Du von deiner Seite aus hast alles richtig gemacht. Und bis heute ist es eine Schande, dass deine Frau und ich dieses Stück noch nicht gesehen haben.
Das ist ein Fleck auf der Landkarte eurer.
Ich hoffe, jetzt kommt was man garantiert nicht mehr sagt.
Was?
Ich hoffe, diese Scharte können wir eines Tages auswetzen. Richtig.
Yes.
Okay, gut. Wir sprachen über Corona, Schottland, Didi Hallervorden. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zu was Erfreulichem, und zwar der Kultur. Rüdiger, letzte Woche hast du mich eigentlich fast blank erwischt mit deiner Info, du hättest mal eben schnell abgecatcht auf Mandalorian. Hast du wirklich die ganze Staffel 1 auch gesehen?
Ja, natürlich.
What? Hallo the fuck?
Ja, hallo the fuck.
Ja.
Ja. Du, ich sag dir was, es hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, ich also.
Aber pass auf, trotzdem musst du mir helfen.
Ja, ich helf dir.
Du musst mir helfen. Also, wir sehen ja Baby Yoda. Mhm. Yoda, wenn wir ihn dann, als wir ihn damals kennenlernten, bei der Ausbildung
Yoda.
Von
Old Yoda.
Old Yoda.
Ja.
War wie alt?
500 und ein paar zerquetschte.
Ja. Das heißt, wir befinden uns 500 Jahre vor diesem Film.
Nein.
Ah.
Nein, Rüdiger.
Da hängt's bei mir. Wo befinden wir uns zeitlich?
Wir befinden uns nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Das Imperium ist, der zweite Todesstern ist gerade explodiert.
Aber warum ist denn Yoda wieder ein Baby?
Ja, aber das ist doch, wer sagt denn, dass das Yoda ist?
Das stimmt, wer sagt denn, dass das Yoda ist? Ja, weil alle sagen immer, das ist Baby Yoda.
Ja, das sagen wir doch nur im Jargon. Eigentlich ist es nur das Kind.
Ach, danke, so jetzt, der Knoten hat sich gerade bei mir gelöst. Okay, weil ich dachte, das kommt doch irgendwie nicht zusammen, habe ich gedacht. Das ist doch alles Quatsch. Okay.
Ja, pass auf, jetzt sind wir bei einem sehr wichtigen Punkt, nämlich bei jemand wie dir, der jetzt nicht so tief im Star Wars Mythos, Expanded Universe, weiß der Geier, was drinne ist.
Ja.
Du hast kein Problem zu folgen und Spaß zu haben, ne?
Volle Kanne.
Leute wie ich, die gerade 18 Staffeln Clone Wars und 400 Staffeln Rebels gesehen haben und voll drin ist, bis auf jedes Detail.
Ja.
Ich habe extrem viel Spaß und verstehe alle Anspielungen und sonst irgendwie.
Ja.
Aber das ist nicht für mich gemacht, sondern es ist für uns beide gemacht.
Ja. Ich finde, das ist, jetzt sage ich was ganz Tolles, es ist richtig gut geschrieben, finde ich. Es ist so, ich weiß in jeder Folge irgendwie, worum es geht. Ich erinnere mich auch, wie du letzte Woche noch gesagt hast, okay, so nach dem Motto, ich habe jetzt auch zwei gute Folgen, ich glaube, du hast die Filler-Folgen genannt.
Mhm.
Hast du Filler gesagt?
Nee, ja, doch, ja, doch.
Aber so, die funktionieren für sich selber, es hat eine abgeschlossen, aber ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen was Unterfütterndes. Ein bisschen Mandalorian-Mysterium wollten wir haben.
Ja.
So, und siehe da, jetzt die nächste Folge, die nächsten Mandalorianer treten auf und sie erzählen nochmal, sie geben nochmal einen völlig neuen Aspekt.
Ja.
Wie fandest du das?
Ich fand's unfassbar gut. Ich finde Mandalorian rettet Star Wars. Nach diesem Loader-Horse-Shit, der Rise of Skywalker war, kriegt Mandalorian genau das hin, und zwar auch ohne Jedis, vorerst mal, was Star Wars ausmacht, nämlich Spaß, Abenteuer, so ein Indiana Jones-Gefühl, komische Kreaturen, Technologie.
Diese Hafenatmosphäre.
Ja.
Ich habe gedacht, ich befinde mich in weiß ich nicht.
Shotporn auch. Shotporn. So viele schöne Shots und Einstellungen.
Irre. Und ich sag dir was, die überfallen noch so ein Frachtraumschiff.
Ja.
Dieses Frachtraumschiff, das sieht aus wie eine fucking sowjetische Superwaffe aus den 60er, 70er Jahren, von denen es nur ein paar krude CIA Schwarz-Weiß-Aufnahmen gibt, die man manchmal so auf Spiegel Plus, es gibt so, die Russen haben immer mal so ein komisches Flugzeugschiff gebaut, was so übers Schwarze Meer gedübelt ist mit einer irren Geschwindigkeit. Das ist was für ein Teil. Wie das fliegt und wie das abhebt. Ich könnte mir das Stunden angucken.
Alles ist so haptisch, ne?
Ja.
Alles ist so Gebrauchsware irgendwie. Voll. Auch wie die Razor Crest sich gerade noch abbremst und dann ins Wasser plumpst.
Geil. Supergeil.
Und alle Charaktere sind nachvollziehbar. Selbst wenn sie nur kurz angerissen sind, denkt man so, ja, okay, so redet der oder so redet die.
Und auch der Typ, der sich das anguckt, wie die Razor Crest ins Wasser fällt, der offensichtlich da für diesen Port da verantwortlich ist.
Der Mon Calamari.
Der, ja, sehr gut. Der Tankwart, sage ich jetzt mal ganz frech.
Ja, sehr gut, ja.
Ja. Was ich auch liebe, ist diese Nonchalance, mit der Mando mit den allen umgeht. Das ist völlig egal, wie da jemand aussieht. Die sind das fucking normal gewöhnt und reden normal mit denen. Also so, der sagt nicht, oh, sie sehen aber, ja, das ist jetzt hier gerade passiert und oh, sie sind aber ein spezielles Wesen. Ich finde, da kann man sehr viel lernen von dem.
Ja.
Im Umgang mit Leuten, von denen man, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, als man im ersten Moment denkt. Der redet ganz normal mit denen, sagt, hier, einmal auftanken bitte.
Hm.
So, und am Ende sagt er, ich habe dir 1000 Credits gegeben. This is the best you could do.
Ich meine, Jon Favreau hat sich viel, glaube ich, aus natürlich altem Star Wars, aber also auch der ersten Trilogie, aber auch aus Western abgeschaut. So eine
gewisse
Wortlosigkeit,
ja.
Die aber eine angebrachte Wortlosigkeit, sich nicht totquatschen mit Informationen oder Sachen, die da noch rein müssen oder Plot-Devices oder so, ja. Kann man natürlich bei einer Serie eher machen. Aber ich finde, der wahre Mastermind ist wieder mal Dave Filoni, weil unser Freund Dave Filoni, der ja schon Rebels und Clone Wars gemacht hat, ich finde, das ist der neue George Lucas. Der hat Star Wars verstanden. Alles, was der anfasst, und der ist ja auch...
Ich muss ganz blöd fragen, was hat der gemacht?
Hat Rebels gemacht und Clone Wars. Er ist
genau.
Der Showrunner für beide Shows.
Er ist der Showrunner, alles
und
klar.
Und er ist quasi... Ich glaube, mit Jon Favreau zusammen, Co-Showrunner für The Mandalorian.
Fantastisch. Ich muss sagen, ich gucke auch alles immer bis zum Schluss, weil ich mir am Ende diese Gemälde angucken will. Diese,
ja, die Storyboard-Gemälde.
Storyboards, ja. Weil ich Emily kam, kam rein und guckte, oh, was guckst du denn da? Und die hörte nur die Musik und sah diese verschiedenen, ganz am Anfang noch, schon, es geht ja schon mit der ersten los, Bilder, ja.
Ja, das ist liebevoll gemacht und wie gesagt, es bringt so diesen Star Wars Mythos mit, es vertieft sich ja auch die Handlung immer mehr, es kommen Charaktere wieder, es hat aber auch so diesen Creature Feature, also es ist viel mit Puppen, ne? Die alte Magie von Star Wars liegt ja tatsächlich auch an Puppen und Kulisse und analogen Kulissen irgendwie.
Ja.
Das kriegen die alles so toll hin und jetzt ist es natürlich tatsächlich so, dass, was geteased wurde, eine der größten Star Wars und wichtigsten Star Wars Figuren, die es nie auf die Leinwand geschafft haben, Ahsoka Tano wurde geteased für nächste Folge.
Ja.
Wahrscheinlich gespielt von Rosario Dawson, soweit man gehört hat.
Alright. Verstehe. Ja gut, spätestens da, als dann der Name fiel, dachte ich, Moment, wir müssen uns zeitlich woanders befinden, als ich gerade denke oder was bei mir hängt. Ja,
ja.
Wenn Ahsoka auftritt, natürlich.
Ja. Eins noch zur Mythologie. Was man da gesehen hat, die Mandalorianer-Truppe, die da kam.
Ja, ja.
Wenn du weiter bei Clone Wars wärst, dann würdest du dich schon kennen, nämlich Bo-Katan ist eine, for lack of a better term, legendäre Figur aus Clone Wars und später auch aus Rebels.
Okay.
Und ist die Schwester der ehemaligen Regentin von Mandalore, die ein Love Interest von Obi-Wan ist. Ganz tragische Geschichte, Darth Maul ist auch verwickelt. Eine der besten Star Wars-Geschichten ever.
Ever.
The Siege of Mandalore.
Ja, ich hänge ein bisschen mit Clone Wars hinterher. Wir kommen langsamer voran. Es hat zwei Gründe. Einmal, weil es ein bisschen gruselig war, die Folge, von dem ich dir erzählt habe.
Ja.
Und unsere letzte Brennerpass-Folge hat zur Folge gehabt, dass ich dem Computerspielen wieder ein bisschen mehr gefrönt habe. Erlegen bin. Ein Spiel, das ich nicht nennen möchte an dieser Stelle. Und ich habe, weil ich mal mit...
Wieso willst du es nicht nennen?
Ach, das könnte was mit Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Das,
also.
Ich würde das aber nicht, also das,
okay.
Das
willst du unseren,
spiel das nur, um
mich vorzubereiten
auf den Lockdown. Ja, ich bin ja irgendwie da auch Veteran. Und, was wollte ich sagen, genau, und ich habe, um es spielen zu können, damit man auch mal ein Sportspiel bei uns zu Hause ist, ich habe FIFA gekauft für die Switch.
Mhm.
Steuerung ist nicht ganz ohne, aber, ich habe im ersten Spiel gegen meinen Sohn, in der 120. Minute, er spielt natürlich die Bayern, um das ganz kurz einzufügen, stand lange 0-0. Ich glaube, es dauert ein Weilchen, bis man seine ersten Tore schießt. Wir haben es mittlerweile natürlich auch getan, also ich stelle es nur fest, es dauert ein bisschen, bis man sein erstes Tor schießt. In der 120. Minute, in der letzten Minute der Verlängerung, hat mein Sohn mir dann mit Lewandowski noch, hat er das 1-0 geschossen. Also es fühlt sich ganz schön real an.
FIFA benutze ich pädagogisch immer, wenn ich meinem Sohn Folgendes klar machen will, dass Können viel mit Wollen zu tun hat. Weil ich sage nämlich, guck mal, was du hier bei Computerspielen für Höchstleistungen ablieferst und dann spielst du FIFA und du bist die totale Niete.
Okay.
Also, woran könnte es liegen, mein Freund?
Mhm.
Okay. Ja, interessiert ihn halt nicht.
Ja.
Genau. So, und da wären wir sehr schnell beim Thema Schule.
Gut.
Aber da würde ich sagen, lassen wir das.
Ja.
Weißt du, ich habe noch andere Sachen geguckt, Rüdiger,
ja,
aber ich möchte dir gerne den Vortritt lassen.
Den Vortritt. Wie gesagt, ich habe gespielt die Woche.
Okay.
Was habe ich noch gemacht? Ich habe Comics gelesen. Ich habe
gelesen
zwei Bände der Araber von morgen. Okay. Das ist so krass, da muss ich dir irgendwann nochmal gesondert für erzählen.
Worum
das geht
geht's?
Um ein Comiczeichner aus Frankreich, sage ich jetzt mal.
Die Mutter, sagst du jetzt mal oder
nee, sag ich mal, pass auf, weil die Mutter ist Französin und der Vater ist genau geboren in Syrien und seine Eltern haben sich kennengelernt, als der Vater in Frankreich in Paris studiert hat. Und aber er hat einen Teil seiner Kindheit in Frankreich verbracht und aber auch einen Teil in Libyen und in Syrien. Und ich habe die ersten beiden Bände gelesen. Es spielt also in den 80er Jahren in Libyen und dann später dann in Syrien. Und ich weiß auch nicht, es haut mich weg. Es ist unglaublich krass. Und die Atmosphäre da, wo sie dann sind in Syrien, auf dem Dorf in der Nähe von Homs, das ist wirklich speziell, wie die Häuser. Kein Haus zum Beispiel ist fertig gebaut. Alle Häuser sind ein bisschen kaputt. Weil sobald du ein Haus fertig gebaut hast, musst du Steuern zahlen. Also baut keiner sein Haus fertig.
Ist ja wie in Griechenland.
Ja, so Sachen das. Und keine Ahnung. Und es ist alles auch ein bisschen schlimm. Und es erfüllt ganz viele Klischees, wo ich mich ganz unangenehm beifühle. So, wo ich denke, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, es fühlt sich araberfeindlich an und bedeckt so viele, also Vorurteile ab. Und trotzdem ist aber auch die Geschichte von ihm und es ist auch wahnsinnig liebevoll erzählt, weil es auch seine Familie ist und sowas. Ist
eine biografische Geschichte.
Ist biografisch, ja. Ich bin total getriggert. Ich kann es aber irgendwie noch nicht einordnen. Das habe ich gemacht, genau.
Ja, wunderbar, das klingt toll.
Ja.
Das klingt sehr interessant.
Genau. Was hast du geguckt?
Ich habe es jetzt endlich getan, Rüdiger, nachdem ungefähr seit 400 Jahren kolportiert wird, was das für eine großartige Serie ist, habe ich mit Borgen angefangen.
Ach.
Borgen ist eine Serie über eine dänische Regierungskrise, wenn man so will.
Ja.
Und es ist lustig, weil wenn man so sieht, was da Skandale sind, ne? Der Premierminister muss vermutlich zurücktreten oder wird abgewählt, weil er mit den Regierungsgeldern für seine Frau so ein paar Sachen gekauft hat. Und
ach Gott, das war noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten, ja. Und auf der Oberfläche alles ein bisschen harmlos, aber es ist sehr slick von den Darstellern.
Mhm.
Und es ist super gespielt.
Ja.
Dänisch zuzuhören im Original ist just a fucking blast, Rüdiger, muss ich wirklich sagen. Und es ist sehr spannend. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und es ist einfach spannend. Es ist so House of Cards. Ja. Ohne ein bisschen dieses geleckt amerikanische klingt jetzt auch irgendwie, ohne dieses geleckt überproduzierte.
Hm.
Wobei die erste Staffel House of Cards fand ich eigentlich auch ganz gut, ist ja auch von David Fincher.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen grounded mehr.
Stimmt, die habe ich auch gesehen, ja noch.
Und ich kann nur sagen, dass es mir bisher sehr gut gefällt. Und ein Freund spielt noch mit von uns, und zwar, ich komme aber jetzt nicht auf seinen Namen, und auch nicht auf seinen Rollennamen. Du weißt noch, wie hieß denn unser jetzt, I'm drawing a total blank here.
Yeah.
Bei Game of Thrones.
Ja.
Wie hieß denn dieses Meervolk? Also von Iron Islands.
Ja.
Wie hießen die denn?
Oh, verdammt. Greyjoy.
Ne? Die Greyjoys, ja.
Ja, Greyjoy, ne?
Ja, genau.
Genau.
Mensch, stark, Rüdiger.
Ja.
Dass du noch drauf gekommen bist. Und jetzt habe ich den Schauspieler gefunden.
Theon Greyjoy, genau.
Ja.
Theon und seine Schwester und der fiese Onkel. Ja, ach.
Ja, der fiese Onkel, der dann die Regierungsgeschäfte. Ja, der da quasi mit
Ach Moment, der später erst kommt?
Ja, der später
erst kommt. Der die Flotte anführt.
Ja, ja, genau.
Der dann noch unter der, ja. Der genau.
Pilo Asbeck heißt der Mann.
Ja, ja.
Genau, ich komme nicht auf seinen Game of Thrones Rollennamen. Tut mir sehr leid. Irgendwas mit Greyjoy natürlich.
Ja. Ja.
Der spielt da eine Hauptrolle.
Genau, den irgendwann Cersei als neuen Admiral vorstellt.
Und als neuen Stäger.
Liebhaber, ja, genau.
Ja.
Na.
Toller Typ.
Ja, irgendwie guter Typ.
Spielt da natürlich in so einen intriganten Spin-Doktor.
Ja.
Aber es macht er hervorragend.
Ja.
Also hatte sehr viel Spaß mit Borgen.
Ist doch schön, irgendwie mal. Ja. Auch mal. Und sag mal, wo siehst du das?
Auf Netflix.
Auf Netflix?
Ja, Netflix macht gerade eine vierte Staffel und hat deshalb die ersten drei online gestellt.
Oh Mann, ich schreib's mir auf, aber okay, mal gucken.
Ja, du bist beschäftigt mit
dem
Kriegsspielen.
Ich.
Der hat der Militarist der Herz.
Der alte Militarist kommt wieder durch, damit.
ansonsten habe ich geguckt, Ted Lasso.
Ach, Bernie, Ted Lasso, ich bin dir so dankbar.
Und Rüdiger, ich dachte erst, oh Gott, wenn mich was nicht interessiert, dann ist es eine Sitcom über einen Fußballverein, beziehungsweise über einen Trainer von einer amerikanischen Footballmannschaft, den Wichita State Shockers, der nach England kommt und einen am Abstieg bedrohten Premier League-Verein trainiert.
Aber dann kam Ted Lasso um die Ecke.
Und dann kam Jason zu, wie heißt er, Sudeikis?
Ja, irgendwie so, genau.
Als Ted Lasso.
Kennen wir den irgendwoher? Kennst du ihn? Kanntest du ihn?
Ich kannte ihn, ja.
Ja.
Und,
also, er ist ein bisschen familiar, aber ich weiß nicht, woher.
Er hat mein Herz erwärmt.
Ach, Bernie. He has taken it by storm.
Ja, also genau, so muss man es eigentlich sagen. Ja. In Mandalorian war er übrigens auch schon dabei. In der letzten Staffel, Kapitel 8. Hat eine kurze Rolle gehabt. Aber ich glaube nur so als Stormtrooper, glaube ich, oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Ich habe es nur gelesen. Hat in vielen Comedies mitgespielt, in vielen Romcoms und so Sachen. Ja. Daher kennt man ihn. Wenn es eine Corona-Serie gibt, die ich brauche oder brauchte, dann ist es die.
So was Herzerwärmendes wie Ted Lasso, wie der mit Leuten umgeht, wie der, ich habe bis jetzt nur die erste Folge geguckt, muss ich sagen.
Oh, es wird so gut noch.
Und wie fein der das spielt. Am Ende dieses Tages, wo er sozusagen von Amerika nach England kommt, diesen Verein übernimmt, wo die Intrige gegen ihn schon offen gelegt wird und er am Ende nur mit seiner Frau telefoniert und man feststellt, oh, da läuft es nicht so gut. Und wie fein er das spielt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ach, Rüdiger, wenn ich das schon so ein bisschen ans Herz geht, dann kommt so viel.
Ich muss sagen, ich finde auch die Club-Ownerin, ich finde die toll. Die hat ein bisschen was von Madeline Stillwell, finde ich.
Ja.
Aus The Boys.
Die hat so tolle Muskeln.
Oh, die ist Musical-Darstellerin auch. Ich glaube,
Muskeldarstellerin?
Musical-Darstellerin. Ja, die hat so Bodybuilder-Stücke gemacht. Nee, die macht Musical auch. Ich glaube, die tanzt, aber ich glaube, dass die ist fit. Genau. Ja, die ist toll. Oh, ist die toll.
Ja. Also ich stehe auf muskulöse Oberarme.
Ich weiß. Weißt du ja, ne? Deshalb magst du auch Helene Fischer.
Ja.
Helene Fischer ist bekannt für ihre starken Arme. Ja, das habe ich schon gehört. Ich sag dir, wenn diese Show vorbei ist, sage ich dir, von wem das gehört habe.
Ja, aber das sieht man in der jährlichen Helene Fischer Show, die dieses Jahr leider ausfällt. Ich gucke sie jedes Jahr. Wirklich?
Ja.
Hannah Waddingham. Wir wollen ja Schauspielerin auch immer mit Namen loben hier.
Das
ich habe gerade nachgeschaut. Ich kannte sie vorher auch nicht.
Ja.
Brad Goldstein als Roy Kent, der alte Haudegen im Lockerroom, weißt du, der Fußballer, der ältere Fußballer.
Ja, ja, der schon mal vor 8 Jahren die Champions League gewonnen hat.
Ja, genau, genau. Oh, der wird dir noch so viel Freude bereiten. Oh,
der hat mir schon mit der kurzen Szene Freude gemacht, wo er noch einmal reingerufen wird. Und er hat vorher richtig den Miesepeter gegeben, schon auf dem Trainingsfeld mit seinen Kameraden. Und dann kommt er aber rein und ist im ersten 2 Sätzen überraschend freundlich und denkt, oh, es läuft ja doch ganz gut.
Ja.
Und dann wirkt er den sowas von einem rein. Herrlich.
Coach Beard ist natürlich auch fantastisch.
Ach, fantastisch. Auch den kenne ich irgendwoher, ich weiß nicht woher.
Den kannte ich nicht, muss ich sagen.
Ja.
Aber wie gesagt, es strotzt vor herzerwärmender Menschlichkeit und Positivismus. Und tatsächlich, bisher bringt es uns so bei, dass man die meisten Probleme tatsächlich auf der Welt wahrscheinlich mit Freundlichkeit lösen kann. Ja. Und mit Problem ist nicht unbedingt nur Geld und Erfolg gemeint, weil das suggeriert die Serie auch, das sind nicht die wahren Probleme, sondern die wahren Probleme sind, wie wir miteinander auskommen. Und da ist Freundlichkeit dann doch das Passepartout dafür. Und du kannst ja vorstellen, dass das alle meine Knöpfe drückt. Und man muss sich wirklich 0,0 für Fußball interessieren, um diese Serie toll zu finden.
Auf jeden Fall. Ted Lasso tut es ja auch nicht so sehr.
Apple Plus leider. Ich habe auch nur ein Abo, weil ich ein neues iPhone gekauft habe vor ein paar Wochen.
Ja, du Apple Plus, ich dachte, ach schön, man kann eine Woche frei, das schaffe ich ja Ted Lasso, bis mich Apple Plus dann informiert hat, dass ich schon mal die Woche Probe hatte. Dann dachte ich, warum hatte ich denn das mal und hab gekramt in meinem Hinterstübchen, dann fiel es mir ein, Tom Hanks und die U-Boote sind schuld.
Ja, genau.
Ja,
ja genau.
Also jetzt habe ich, danke Apple Plus, ihr habt es geschafft, zumindest diesen Monat kriegt ihr 4,99 € von mir.
Ja, aber das ist ja wirklich schöne Serie.
Echt, Das habe ich an Strafgebühren in der Stadtbücherei bezahlt.
Ist auch schon auf 3 Staffeln.
Das ist ein neuer Spruch. Ja. Guck mal, früher hatte ich an dieser Stelle gesagt, da fällt mir mehr aus der Tasche, wenn ich einen Bus hinterher renne.
Ja.
Das benutze ich allerdings immer bei hohen Summen, so ab 10.000 aufwärts. Und übrigens ein Zitat von, aber habe ich auch schon gesagt, Brad Pitt aus Snatch. Aber in Stadtbücherei habe ich schon öfter so 4-5 Euro Beträge bezahlt, ja.
Okay, gut. Guckt Ted Lasso, das Geld ist es wert. Ja, danach könnt ihr wieder kündigen. Ich wollte noch sagen, Bo-Katan bei Mandalorian wurde gespielt von Katie Sackhoff. Katie Sackhoff ist auf Battleship Galactica Fame.
Okay.
Da hat sie die tragende Rolle gespielt.
Und der Armreif, das Haarband, was sie trägt, ist das noch aus Battleship?
Nein, das ist alles auch aus Clone Wars.
Okay.
Da hat sie nämlich die Bo-Katan. In Clone Wars hat sie die Synchronsprecherin, sondern die Sprecherin dafür.
Okay.
Die Voice Actress.
Ja.
Und sie sieht tatsächlich genauso aus wie ihr Anime-Konterfei.
Okay, cool.
Ja, das wollte ich noch nachtragen.
Das machen die Amerikaner übrigens ohnehin anders. Es wundert mich auch nicht, dass sie das Voice Actress nennen. Bei den Simpsons zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, war es so, dass die ein Drehbuch für Simpsons geschrieben haben. Und das, dann haben sich Schauspieler, haben, kamen die Schauspieler und haben das miteinander gesprochen, wie ein Theaterstück. Und die haben Publikum eingeladen. Und dann haben die sich sehr genau gehört, an welchen Stellen das Publikum lacht. Haben dann diese Theaterversion nochmal gekürzt. Dann haben die Schauspieler das nochmal gemacht vor Publikum, bis sie ein richtig funktionierendes, sozusagen Simpsons-Theaterstück hatten. Und dann erst haben sich die Animateure und Zeichner dran gemacht, daraus eine Simpsons-Serie zu machen. In Deutsch immer alles andersrum. Es wird fertig gezeichnet und dann kommen welche und versuchen das so gut wie möglich zu synchronisieren. Aber so entsteht ein guter Rhythmus.
Hm. Ich glaube, dass es so bei manchen Produktionen besser gehandhabt wird, auch mit Dialogregie. Zum Beispiel bei der Synchronisation von Pixar-Filmen kommt es mir immer sehr, sehr gut vor.
Na Moment, das ist was anderes. Das ist Synchronisation. Das muss ich sagen, da sind die, das, also viele, gerade so Disney-Sachen, auch ältere Sachen, sind fantastisch synchronisiert in Deutschland.
Ja, aber ich kenne auch viele Zeichentrickserien oder andere Serien, das weiß ich von der Sprecherin, die ich kenne, die geht da rein, die kennt die Serie eigentlich nicht, guckt sie auch nicht vorher, sondern hat den Text, spricht es ein und geht wieder.
Ja, ja.
So wird es in Deutschland nämlich meistens gemacht, was ich gehört habe.
Ja.
Gut, Ted Lasso, ich habe tatsächlich Queen's Gambit weitergeguckt, ich musste mich wirklich ein bisschen mühen.
Ja.
Aber ab Folge 3 fängt es ein bisschen an zu kicken, wenn die Schachduelle anfangen.
Habe ich von verschiedenen Leuten gehört. Was ich eigentlich auch gehört habe von Leuten, dass sie so ein bisschen raushaut immer, dass sie erkennen so viele Gebäude hier aus Berlin, die angeblich Las Vegas oder sowas sind.
Ach, das ist in Berlin gedreht?
Ja, ja, das ist in Berlin gedreht. Also zum Beispiel ein Schachduell ist gedreht hier im Foyer vom Friedrichstadtpalast. Sie geht irgendwann, glaube ich, Klamotten kaufen oder irgendwas. Das ist hier im Humana an der Warschauer.
Okay, siehst du, aber wenn ich es nicht gewusst, wenn man es nicht weiß.
Oder Palais am Funkturm ist auch drin. Ja, ja.
Oder merken. Ich habe es nicht gemerkt.
Ja, ja, genau.
Okay, interessiert mich auch nicht. Ich will sagen, sowas will ich gar nicht wissen.
Ja, natürlich will man das nicht wissen, weil wenn man es sieht, denkt man, aber.
Ja, warum? Ja. Wir leben doch in einer schönen Stadt, das werden wir jetzt ja gleich nochmal vertiefen.
Das werden wir gleich vertiefen. Das
vermindert doch eigentlich den Wert nicht von so einer.
Nee, Produktion. Aber man
die Illusion bricht.
Es bricht die Illusion, ja.
Okay, gut. Weißt du, was ich auch noch geguckt habe?
Bernie, was hast du noch
geguckt? Ich wollte noch sagen, dass die Mandalorian, ich muss immer noch nachtragen zu Mandalorian, weil ich es so großartig fand. Die Regie war von Bryce Dallas Howard.
Ja.
Eine fantastische Schauspielerin und Regisseurin, die übrigens die Tochter von Ron Howard ist.
Siehst du?
Ja, genau. Ich habe noch geguckt auf Netflix die Doku My Octopus Teacher.
Ach,
ein Tierfilm.
Was? Ja.
Ein Mann hat eine Lebenskrise und fängt an bei sich vorm Haus. Er lebt sehr günstig direkt am Meer.
Ja.
Also sehr, sehr praktisch am Meer und geht da schnorcheln jeden Tag im kalten Wasser, gewöhnt sich irgendwann an das 8 Grad kalte Wasser und entdeckt da einen Octopus und begleitet die, es ist eine Sie, über ein Jahr oder so.
Wie schön.
Ja.
Wie groß ist dieser Octopus?
Das ist ein Octopus vulgaris, also ungefähr so. Nicht so groß.
Bernie hält die Hände etwa 35 Zentimeter auseinander.
Unglaublich, was die Dinger sehen immer unterschiedlich aus. Das ist das Faszinierende an dieser Doku. Die können sich, also die wechseln nicht nur die Farbe, sondern die wechseln auch die Textur.
Irre.
Die sehen ständig anders aus. Die sind ständig auch auf der Flucht vor Pyjama-Haien. Das klingt erstmal lustig. Ich wusste fast, dass du lachst. Aber wenn du es dann siehst, the fun stops here, wenn du es dann siehst.
Ja, das glaube ich.
Pyjama-Hain. Okay, dann gibt es auch so ein kleiner Spoiler, aber an irgendeiner Stelle beißt so ein Pyjama-Hai auch mal so einen Fangarm ab und man möchte weinen.
Mm.
Man möchte weinen und man ist sehr lange in Sorge um die Oktopusdame.
Ich habe auch diese fantastische Doku, Tier-Doku, haben wir schon drüber geredet. Mit Sir Richard Attenborough auch an der Stelle aufgehört, mit den Kindern zu gucken, wo es den ersten Pinguin erwischt, wenn die Orcas kommen.
Ach, warum musst du das nochmal erwähnen, Rüdiger?
Ja, tut mir leid.
Gut.
Weißt du, was die schlimmste Szene für mich überhaupt war?
Beim Fußballspiel der Tiere, das 1:0?
Du, das habe ich neulich nochmal geguckt. Das Fußballspiel der Tiere. Auf YouTube war es, habe ich es gefunden. Das fand ich, als Kind war das, ich finde das immer, das war das Größte, das war das Lustigste der Welt.
Ja, wurde dann abgelöst von dem Werner
Direkt nach Dieter Hallervorden.
Wurde abgelöst von dem Werner Fußballspiel dann für mich.
Oh, dass du das erwähnst. Ja, das Werner Fußballspiel. Ich kenne einen Hörer, der jetzt genau weiß, woran wir denken. Ja.
Okay, wir gehen zum Thema der Woche.
Zum Thema der Woche.
Das ist Berlin.
Ich habe ein Selfie gemacht mit Dieter Hallervorden und habe das verschickt an einen Freund mit dem Kommentar, ich habe Berlin durchgespielt.
Aha.
Lustig, ne?
Nice. Okay. Rüdiger.
Wo setzen wir an,
Bernd? Wir fangen von vorne an. Wann bist du nach Berlin gekommen?
Ach so.
Und was war dein Gefühl für Berlin, bevor du Berlin geentert hast, sozusagen?
Die Geschichte Berlins fängt an mit meiner Ankunft. Es ist mir seit Jahren mal wieder gelungen, Bernie zum Pusten zu bringen, als er gerade trinken wollte. Gut, also da fangen wir an. Ich bin, wie jeder anständige Mensch, 1998 nach Berlin gekommen. Genau wie meine Frau und auch der Fahrer, der mich gestern zum Set gefahren hat, der übrigens, ich schweife schon wieder ab, einen Fußball-Podcast gehört hat, Bernie, während er mich gefahren hat.
Nämlich?
Fums.
Fums.
Es war weniger aufgeregt, als ich es denen unterstellt habe.
Ja, okay.
Ich habe mal so vorsichtig nachgefragt, ob er auch andere Fußball-Podcasts hört, aber der Rasenfunk war ihm nicht bekannt. Brennerpass übrigens natürlich auch nicht.
Oh.
Aber ist auch kein Fußball-Podcast mehr. Na gut. Ja, ich bin 1998 nach Berlin gekommen. Und ich bin, der direkte Grund nach Berlin zu kommen war, eine Freundin von mir, also sie war eine Freundin, nicht die Freundin, obwohl wir auch mal vor langer Zeit zusammen waren, die nach Berlin wollte. Und wir waren zusammen an der Schauspielschule gewesen und wir hatten zu tun und zu arbeiten in Köln damals, aber auch, es war jetzt auch nicht der Wahnsinn. Und irgendwie haben wir 2 Wochen vorher, bevor wir nach Berlin gekommen sind, in Köln in der Wohnung gesessen und gesagt, komm, lass uns nach Berlin gehen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, habe eine Wohnung gesucht und 2 Wochen später waren wir in Berlin. So war das damals. Und
aber was dachtest du über Berlin, bevor du dahin bist? Das Land, in dem Milch und Honig, die Stadt, in der Milch und Honig fließt?
Nein, also einmal natürlich, also Berlin ist für mich auch schon, ich bin ja schon Zeit meiner Kindheit, immer und Jugend, bin ich ja nach Potsdam gefahren, um da Verwandtschaft zu besuchen. Und meine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt, die haben beide studiert, irgendwann Anfang der 60er hier. Und ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, was das angeht, jetzt wird's, naja, ich habe mal aufgeschrieben, ich habe so ein bisschen, wahrscheinlich unbewusst, bewusst versucht, hier den Faden aufzunehmen, wo meine Eltern sehr glücklich waren.
Hm.
So, es hat wirklich was Familiäres gehabt. Ich habe, und natürlich auch, ja, die Wiedervereinigung und der Wilde und Ost-Berlin und
der Wilde Osten, wolltest du sagen.
Ja, der Wilde Osten, schon auch, und so eine Stadt, die so dann doch vielleicht noch nicht so, wo sich gerade sehr viel verändert. Das, die ganzen Klischees, aber so ist es. Und so war es auch. Und das hat mich gereizt. Das hat mich an dieser Geschichte gereizt.
Dann. Ja, beruflich ist ja aber auch nicht, kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass das für dich auch eine Perspektive war, oder? Du warst doch, kamst doch von der Schauspielschule, oder?
Ich kam frisch, aber ich hatte schon Theater gespielt. Ich war das Jahr in Gießen gewesen. Hm. Also da waren schon mal 3 Jahre sozusagen vergangen, so, aber
schon mal 3 Jahre Starlight Express in Bochum, ne?
Starlight Express, Starlight Express, are you real? Yes or no? Und siehst du, so, aber sagen wir mal so, eine Musical-Struktur oder irgendwas so, natürlich gab es die tollen Theater hier, aber es ist jetzt nicht, das war für mich trotzdem eine verschlossene Welt, also ich wusste jetzt nicht, wo ich da jetzt ansetze und wo ich da reinkomme und so, ich war Anfänger. Es war für mich klar, dass eigentlich ich irgendwo erstmal in der Provinz noch mal länger spielen muss wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich bin im Grunde genommen hierher gekommen und habe mich beim Arbeitsamt wieder gemeldet.
Du wusstest, ich möchte jetzt unbedingt so ein altes Idiom, was man nicht mehr sagt, einbringen oder vielleicht fast nicht mehr. Du wusstest, dass sie dir hier nicht die Bude einrennen werden.
Ja, irgendwie nicht, das war klar. Und trotzdem war es natürlich so, trotzdem war mir dieser Umzug nach Berlin wichtiger als meine Karriere, sag ich mal.
But it was a risk you were willing to take.
Yes. Das habe ich mir danken. Wir haben damals telefoniert.
Ja,
so war es bei mir. Wie war es bei dir, Bernie? Wann bist du nach Berlin? Ein bisschen später?
Ja, 2003.
Ja.
Also bei mir war es so, dass meine Schwester schon hier war, ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher. Und die habe ich oft besucht.
Mhm.
Und ich war so ein Hamburg-Afficionado. Als ich in München gearbeitet habe.
Afficionado ist ein norddeutscher Begriff.
Als ich in München gearbeitet habe, bin ich manchmal aus irgendwelchen mir mittlerweile unerfindlichen Gründen, habe ich mich manchmal Freitag nach der Arbeit in den Zug gesetzt, bin nach Hamburg gefahren, habe da das Wochenende verbracht und am Sonntag nachts wieder zurück.
Und hast du dann bei deiner Schwester genächtigt?
Nee, in Hamburg. Da waren meine Schwester.
Also deine Schwester war ja in Berlin.
Ja, genau. Und
ich höre so schlecht zu.
Da waren Bekannte und dann ist meine Schwester nach Berlin gezogen und dann dachte ich so, ey, was mache ich eigentlich? Warum fahre ich immer nach Hamburg? Ist arschweit.
Und das bei, da haben wir neulich drüber geredet. Und das bei dir, Bernie, der Mann der kurzen Wege.
Der Mann der kurzen Wege. Und,
Mann der kurzen Wege und langen Bahnfahrten.
Und in Berlin war auch mehr, weil ich war bei MTV damals und es gab mehr Rechtfertigung, auch geschäftlich nach Berlin zu fahren. Hm. Und deshalb war es mir einfacher, auch in Berlin zu sein. Mal privat, über die Arbeit und habe da meine Schwester besucht und öfter bei der Zeit verbracht. Und ich fand es, tatsächlich fand ich es in Hamburg eigentlich besser, weil kleiner, überschaubarer, den Hafen und so, das gefiel mir eigentlich besser. Aber ich dachte, Berlin, das ist so ein, das ist so unentdeckt. Das ist so Wild Country irgendwie. Das ist wie so, weißt du, wie so Push, wie so.
Ja, wie man so, ist so eine Wundertüte, ne?
Ja, aber wieso, wenn man, ich kann mir so vorstellen, so wenn man so an, also so Frontier, wie die amerikanische, ja, die American Frontier, dass man halt so in den Westen gegangen ist. Und man wusste, es ist ein bisschen gefährlicher da. Mhm. Gibt es weniger Law and Order. Kann auch ganz schön trist sein, ne? Gibt es viele Zwistigkeiten auch, Kalamitäten, die einen erwarten. Aber es ist auch ein bisschen eine Herausforderung. Da kann man sich beweisen und da kann man sich vor allem, das ist für so einen Menschen Ende 20 nicht so unwichtig, vielleicht auch neu erfinden.
Ja.
Und dann war es so, durch meine Schwester hatte ich dann quasi verifiziert, dass es mir da gefällt. Ich habe da meinen Job gekündigt. Ich hatte einen Mitbewohner, nicht Mitbewohner, sondern ich hatte einen Freund, der auch nach Berlin ging, mit dem ich zusammenwohnen konnte und wollte. Und ich hatte so eine Dauer-Liebes-On-and-Off-Geschichte, die ich irgendwie auch loswerden wollte und dachte, das ist der notwendige Schritt. Das war natürlich überhaupt nicht so.
Ah.
Nee, man kann ja durchaus so On-and-Off-Geschichten über.
Wahrscheinlich gerade und besonders gut.
Ja, es hat sogar über London, Berlin hat es dann sogar funktioniert. Also es wird eigentlich immer komplexer. Aber egal, das waren so die Motivationsgründe. Ich hatte erst, und pass auf jetzt, ich hatte einen Job. Ich dachte, ich habe jetzt nach Berlin gehst, ich habe bei MTV gekündigt, kann ich mir doch einen Job suchen gleich in Berlin. Habe ich gleich yelled, ne? Und hatte ein Vorstellungsgespräch bei Sat1 Online.
Alright.
Der Redaktionsleiter, Riesenärzte-Fan, netter Typ, tätowiert von oben bis unten, sympathischer Typ. Aber dann so die Beschreibung, woraus der Arbeitsalltag da so bestand, dachte ich so, Alter, nee. Erstes Mal möchte ich nach Berlin und keinen Job haben, das ist viel spannender. Zweitens mal, ich arbeite nicht bei Sat1 Online. Nee, das passt nicht zu mir, sorry. Und dann habe ich das abgesagt, obwohl ich schon eine Zusage hatte.
Das passt nicht zu mir, ist geil.
Ja, es passt
ja,
nicht
ja,
zu
schön,
mir.
Ja, es passt nicht. Zu wem passt das schon? Ja, aber ja, es ist furchtbar. Aber ja, natürlich passt das nicht zu dir.
Naja, und dann habe ich angefangen, in der Kneipe zu arbeiten und aufzulegen. Ja. Und dachte, das wäre richtig geil.
Das klingt nach einem Klassischen. So fängt man in Berlin an.
Ja, ich dachte, da lernst du richtig viele Leute kennen. Mhm. Und aber ich habe auch richtig viele Leute kennengelernt, aber vielleicht auch nicht unbedingt der richtigen. Ich habe dann gemerkt, ich bin zu alt dafür. Meine Tage haben dann aus Ibuprofen nehmen, tagsüber und abends Gin Tonic. Ich weiß nicht, das war nicht das Wahre. Hm. Ich hatte auch zu wenig Geld dann irgendwann.
Ja, weißt du, was ich die erste Zeit in Berlin gemacht habe? Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen. Damals war mein Hund, der Hock, noch ein junger Hund, muss man sagen.
Den hast du mitgebracht?
Den habe ich mitgebracht, ja. Der war dann so, der war so 2-3 Jahre alt. Der hat ja sein erstes Jahr sozusagen mit mir in Gießen verbracht. Da sind wir viel durch Feld, Wald und Wiesen. Und in Berlin habe ich immer gedacht, ich muss ihm noch der kann noch nicht Großstadt, der Hund. Und ich habe ihm dann in Berlin hier noch beigebracht, da war er schon 2-3 Jahre alt, ohne Leine an der Straße anzuhalten, automatisch bei Fuß zu kommen an der Ampel und mit mir dann rüber zu gehen und sowas. Und das hat er auch schnell drauf gekriegt. Der ist so ein richtiger, stimmt, das fällt mir gerade ein. Ich bin irgendwann mal nachts in Mitte spazieren gewesen und da kam, das sah man hier in Mitte im Osten selten, so ein Grüppchen, so Punks des Weges, so wie man sie eher so aus Kreuzberg kannte. Und die hatten, es war eine Gruppe von, weiß nicht, 8-12 Leuten, ein paar Jungs, ein paar Mädels. Und die hatten so halt, wie üblich, so 2-3 größere so Hunde dabei, so Punkhunde, die immer so schöne Namen haben, wie Whisky und Wodka. Und die sahen meinen Hund, den Hock, damals. Und es war so ein gegenseitiges Erkennen. Da hat wirklich einer gesagt, so, das gibt's ja gar nicht, das ist ja ein richtiger Kreuzberger Köter hier. Der war so richtig so, Mensch, hier Mitte ist ja doch ganz anders, als ich gedacht habe.
Badge of Honor.
Ja, Badge of Honor, wirklich. Sehr schön, eine andere Szene auch mit Punks, hatte ich mal im Plenterwald entgegen. Die hatten auch 2-3 Hunde dabei und einer hat den Hock so ein bisschen angeraunzt, worauf Hock sich nicht anders zu helfen wusste und aus Angst ins Wasser gesprungen ist. Und daraufhin haben die ihre Hunde angeschrien.
So geht's mir auch, so habe ich auch oft gemacht, wenn ich Punks getroffen habe.
Ja, und darauf haben die ihre Hunde angeschrien. Das war so geil, weil der eine hat gesagt, ey Rocco, du Faschist! Jetzt hat Bernie, ja toll. Das habe ich schon wieder getan. Und hat seinen Hund gepackt und hat den hinterher geworfen. ins Wasser.
Hammer.
Und dann war auch, er hat wirklich, jetzt kommt noch was, was man nicht mehr sagt. Die haben das Mütchen des Hundes gekühlt und dann sind beide Hunde so an Land gekrault, haben sich geschüttelt und dann sind wir alle unser Wege gegangen. Ja. War sehr lustig.
Ich sag's mit Tarek, Rüdiger, Hammer.
Hammer, ja. Oh ja, sehr gut.
Okay, also wir wissen ja, dass wir haben ja dann beide quasi auch unsere großen Lieben gefunden in Berlin irgendwann mal. Also ich dann.
Ja,
Lebensabschnitts. Ich vorüber, also sorry. Ich quasi Lebensabschnittsliebe.
Ja.
Lebensabschnittsgroße Liebe. Gibt ja mehrere große Lieben.
Ah, gut. Und
es gibt ja manchmal noch größere nach den großen. Würde ich für mich in Anspruch nehmen. Aber ich sag mal kurz, also vorüber, also Happy End mal. Aber ja. Gab es auch eine Zeit davor, wo du so dachtest, so, wo du wirklich so einen Berlin-Blues hattest, wie man so oft sagt, ach, die kalten Winter und lonely und die Leute alle verrückt und neurotisch, das Dating ist total broken. Hattest du sowas? Gab es mal eine Zeit, wo du gesagt hast, wirklich so ein Drecksloch hier?
Ja, aber ich hatte schlechte Phasen, aber ich habe die nie auf, es hat nie Berlin angezweifelt. Hm. Ich war immer noch, das Berlin war immer noch der Lichtblick, sozusagen. Selbst wenn es mir nicht so. Ich war eher so, dass ich so nicht wusste, wohin mit mir. Ja. Aber das war nicht örtlich gemeint, sondern.
Eine Zeit lang war es sehr schick, Berlin zu shamen. Berlin-Shaming war wahrscheinlich jetzt noch, aber.
Ja, natürlich.
Wirklich zu sagen, wie dysfunktional das ist, wie dreckig das ist, wie traurig, wie kalt.
Weißt du, welche Gruppe Leute ich kenne, die am liebsten Berlin disst?
Nee.
Leute, die in Köln erfolgreich sind.
Hot Take. Okay. Liebe Leute, liebe Hörer, die ihr in Köln sitzt und erfolgreich seid, könnt ihr das bestätigen.
Ja. Aber wahrscheinlich sind die Maßstäbe von Erfolg in Köln. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich damals, also ich bin ja aus Köln nach Berlin gezogen, ich habe hier in Berlin irgendwie aufgeatmet. Mir hat diese Anonymität, hat mir diese Größe.
Ja.
Ich habe eben gesagt, Berlin ist eine Wundertüte, was für ein Scheiß, ne? Aber naja, du hast hier einfach mehrere Städte in einer. So.
Ja.
So, das.
Fast unendlich, möchte man sagen. Ich kenne immer noch nicht alle. Das Aufatmen, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir schon bei dem Sprung von Regensburg nach München so. Und ich habe München, als ich München verlassen habe, war ich großer München-Fan. Mir hat es wirklich gut da gefallen. Mhm. Aber es war anders. In München hatte ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Underdog. Die Stadt ist ganz posch und so. Und ich arbeite mir da an meiner eigenen Nische heraus, indem ich halt so ein bisschen anders bin als viele andere Münchner. Und dadurch habe ich mich auch nicht so wirklich anonym gefühlt. In Berlin waren dann plötzlich, sahen alle genauso aus wie ich, haben dasselbe gemacht wie ich.
Und du warst nicht mehr der Underdog.
Ja, und ich war nicht mehr der Underdog. Und das war aber auch was Befreiendes. Ja. Dann dachte ich, plötzlich, in Berlin war dann plötzlich so vieles egal, und zwar meine ich positiv. Dann musste ich mir auch nicht mehr in München habe ich noch wirklich versucht, auch meinen bayerischen Akzent ein bisschen zu unterdrücken. In Berlin war es mir dann so ein bisschen wurscht. In München dachte ich, müsste mal mit anderen Leuten rumhängen, also nur Bayern, weil sonst irgendwie immer dann sehr klein in selben Kreisen. In Berlin dachte ich, okay, hier habe ich Freude aus Bayern, hänge ich mit denen ab, ist doch super. Mhm. In Berlin habe ich irgendwie in Bands gespielt, ohne zu denken, das muss jetzt die Band fürs Leben sein. Ich habe in Berlin einfach gemacht, worauf ich Lust hatte, und hört es trotzdem immer so ein bisschen raus, auch auf mein Geld zu gucken, und deshalb hatte ich hier, I had a blast. Mhm. Und ich muss sagen, wenn es mir schlecht ging, tatsächlich war es so, dass ich dann dachte, Berlin hat nichts damit zu tun.
Ja.
Und wer sagt, die Stadt wäre irgendwie kalt und unwirtlich, der sagt es im Winter oder im Herbst, und bitte, wo ist es in diesem Land nicht kalt, unwirtlich ab November bis
und er war noch
Ende März.
Und er war noch nie mit Rüdiger Rudolph, dem Grüßer, 10 Minuten hier in unserer Gegend unterwegs.
Der Grüßer ist wieder
ich
da.
Ich bin der Grüßer.
Ja.
Ich sag dir, wenn man einmal hier in so einer Gegend jetzt so dann doch ein paar Jahre gewohnt hat und hatte schon mal einen Hund hier und war schon mal in einem Sportverein und hat Kinder hier in Schule und Kita, ich ist wie auf dem Dorf hier.
Ja.
Ich glaube, da macht sich viel wie heimelig das sein kann. Ja, du kennst aber auch nicht so viele.
Ja, aber
der Dorf ist nochmal anders, oder was? Oder warum?
Ja,
was
gut, ich habe eine ähnliche Biografie wie du, also
ja.
Ich würde sagen, es ist auch bisschen neigungsspezifisch.
Ja. So, genau. Aber weißt du, was ich auch manchmal sage, pass auf, jetzt kommt noch was.
Ja.
Manchmal ist man ja, wenn man einen Familienausflug macht und dann kommt man mal so ein bisschen in die Outskirts von Berlin und das ist überhaupt nicht weit, keine Ahnung. Das ist, das kann schon ein nördliches Pankow sein, um mal eine Gegend zu nennen, die du auch kennst.
Ja.
Und dann ist man so Straßen, die so ganz anders sind als hier. Und dann sage ich manchmal zu meiner Frau, guck mal, auch diese Leute sind der festen Überzeugung, dass sie Berliner sind. Und sie sind es ja auch, natürlich sind das Berliner.
Ja, aber da musst du Spandau ausnehmen, oder?
Da muss ich,
weißt du, der Spandauer natürlich möchte Spandau nicht unbedingt Berliner sein. Und wir möchten auch nicht, dass die Spandauer Berliner sind.
Ja, naja, ja.
Ja, um das alte Klischee mal.
Um das alte Klischee, genau.
Mal zu bemühen.
Na gut.
Ich glaube trotzdem, dass man, wenn man es schwer hat, privat, beruflich, dass Berlin diese Schwere noch anschieben kann. Das glaube ich schon. Bei allem Positivismus, den wir jetzt hier und Berlin-Begeisterung, die wir jetzt hier ausstrahlen, ich glaube schon, die Stadt kann auch nochmal einen Schub in eine ganz andere Richtung begünstigen.
Ja, wahrscheinlich.
Das, ja, mit Sicherheit. Das glaube ich schon. Eine signifikante Berlin-Szene, die ich hatte, ich habe in Friedrichshain gewohnt. Das war mein erster. Was war deine erste Wohnung in Berlin?
Gegenüber vom Volkspark Friedrichshain, das klingt jetzt auch schon wieder so posch, aber das war damals auf der Danziger Straße. Da habe ich
nicht posch gewesen damals.
Damals nicht.
Nee, es da ist heute noch nicht wirklich.
Naja, so Bötzeviertel schon.
Ja, okay, gut.
Aber da war ich ja nicht.
Meine war in der Kreuziger Straße, also auch Ecke Boxhagner im Friedrichshain.
Ah, okay. Mhm.
Relativ wild noch damals, 2003. Mhm. Und da saß ich mit meiner Mutter in einem Pommesladen. Pommes-Burger-Laden und auf der An und es hat draußen angefangen zu regnen. In Strömen, das ist richtiger Wolkenbruch und aus dem, ich weiß nicht, ich glaube es war so ein, was war es denn, was ein Wollladen, was ein Umweltladen, irgendwas, aus dem Laden gegenüber kamen zwei Mädels mit Batikröcken, kein Witz jetzt, und haben auf der Straße im Regen getanzt barfuß. Mhm. Und meine Mutter hat es gesehen und hat gesagt, Mensch, das ist ja wie bei uns früher.
Ja.
Das hat mir irgendwie gefallen, dachte ich so. Ich dachte eigentlich eher, mein Gedanke war, oh, ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Meine Mama sieht Berlin wieder von seiner waxten Seite.
Ja.
Aber meine Mama so, yes, I'm all in.
Siehst du?
Und meine Mama ist bis heute sehr gern, jetzt ist gerade schwierig mit Corona das letzte Jahr und es tut mir auch wirklich sehr leid, sie ist sehr gern und sehr oft in Berlin und sie liebt diese Stadt. Und es ist so ein toller Ausgleich für ihr Dasein in Niederbayern geworden, dass sie eigentlich beides sehr zu schätzen weiß, die Stadt und das Land umso mehr, die haben sich gegenseitig befruchtet. Grafentrabach und Berlin. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu unseren 10 schönsten, völlig subjektiv Orten in Berlin.
Schwierig.
Und ich habe schon wieder ungefähr 430 Honorable Mentions.
Furchtbar. Ja, ich auch.
Okay, fang du an mit deinen Honorable Mentions, dann komme ich.
Die Honorable Mentions, die baue ich so ein in Kategorien. Ich fange mit meinem Platz 10 an, wenn du erlaubst. Nee, oder mach du erst Honorable Mention.
Okay. Ja, ich mache die Honorable Mentions nachher.
Gut, so läuft's.
Ja.
Pass auf, Platz 10, der Palast der Republik. Was?
Nein, super, toll.
Ich baue einen Ort ein, den es gar nicht mehr gibt.
I like it.
Yeah.
I love it. Yeah. Mein Platz 10 ist auch ein Ort, den es nicht mehr gibt.
Ja,
Der Palast der Republik.
Der Palast der Republik ist Anfang der 70er, glaube ich, gebaut, an der Stelle, wo man, er ist mittlerweile abgerissen.
Da steht ein Stadtschloss.
Da steht mittlerweile das wiederaufgebaute Berliner Stadtschloss.
Mhm.
Es war ein Riesengebäude, also wieder hingebeamt, ein modernes Gebäude, direkt neben dem Lustgarten, direkt neben dem Berliner Dom, den ich auch übrigens natürlich in deiner Top-10-Liste vermute. Also lauter alten Gebäuden und es war Sitz der Volkskammer, es war aber auch ein großes Kulturhaus.
Ja.
Es hatte viele, viele verschiedene gastronomische Orte, also eine Mokka-Bar, eine Milchbar,
ja.
Restaurants, den kleinen Saal, da war, glaube ich, die Volkskammer, den großen Saal, ein riesen Veranstaltungssaal und ich weiß so, das schon, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich habe ja mal am Friedrichstadtpalast gespielt, die Techniker sagten, dass was der Palast der Republik technisch, bühnentechnisch alles konnte, muss der Wahnsinn gewesen sein. Im Volksmund sagt man auch nicht mehr, glaube ich, aber es war auch wohl bekannt als, das stimmt wohl, glaube ich, wirklich Erichs Lampenladen.
Ja.
Man hört ja manchmal so Dinge, die angeblich Volksmund sind. Also, ich habe auch schon mal gehört, der Fernsehturm.
Ist der Stängel, ne?
Der Telespargel.
Ach so, das war es ja, stimmt.
Der
Telespargel.
Der Stängel, das ist von dir, Bernie. Keine Ahnung, so, das stimmt, glaube ich, nicht. Habe ich noch nie irgendjemand aus dem Osten sagen hören. Es sagt auch niemand, meinte mit der Alex den Fernsehturm, sondern es ist der Fernsehturm, fertig.
Ja.
Genau, Erichs Lampenladen, weil so unglaublich viele Lampen da hingen.
Das stimmte.
Ja, was auch stimmte. Und ein Freund von mir hat da Kellner gelernt in einem der Restaurants, aber so richtig so als Ausbildungsberuf mit sagte, natürlich haben wir uns nicht aufgeschrieben, egal wie groß der Tisch war, wer was isst und sowas. Es gehört dazu, dass man das lernt und wie man die Teller trägt und sowas. Dann hat da Anekdoten erzählt. Ich fand das Gebäude cool. Ja. Ich glaube, das ist für viele Leute, auch gerade Ostberliner, die Verwandtschaft, wenn sie zu Besuch kamen, dahin geführt haben. Ich glaube, dass es ein super wichtiges Gebäude war. Und ich finde es irgendwie blöd, dass es abgerissen ist. Natürlich war da irgendwie Asbest wo drin. Das ist aber von 97 bis 2003 da rausgeklaubt worden. Aber 2003 ist der Entschluss gefallen, komischerweise in dem Jahr, in dem du nach Berlin gekommen bist, Bernd, ich weiß nicht warum, aber das Ding abzureißen. Und jetzt hat man das Schlattschloss, zu dem ich jetzt etwa so viel Bezug habe wie zu einem, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an. Da steckt was dahinter, was ich irgendwie...
Ja, also pass auf, ich habe es auch noch in Aktion erlebt auf meinem Schulausflug,
ja,
den Palast der Republik, und ich habe, ich weiß nicht, umgerechnet, glaube ich, hatte ich 5 D-Mark und habe dafür 5-Gänge-Menü gegessen.
Ja, genau.
Das hat mich umgehauen.
Ja, klar.
Und dann noch ein Schnäpschen getrunken.
Ihr habt wirklich da gegessen, toll.
Ja, ja. Und wir als echt so runtergerissene Schüler, Oberstufenschüler, ne?
Ja.
Und wurden da nicht komisch angeguckt, ne? War irgendwie sehr... Es war kurz nach der Wende, kurz nach der Maueröffnung,
ja,
muss man auch sagen, waren wahrscheinlich viele Touristen und da haben die profitiert davon. Trotzdem, ich habe mich da sehr willkommen gefühlt. Und als ich da nach Berlin kam und diese langsame Schlachtung.
Ja, wirklich, und, muss man sagen. Von Pyjama-Haien zerfressen.
Ja. Hat mir wehgetan, weil ich das Gebäude immer mochte und ich fand es wahnsinnig cool, ich fand es wahnsinnig attraktiv. Das war echt ein hottes Gebäude.
Und gerade so, dass es direkt neben dem Dom da ist und der spiegelte sich in diesem Bronzeglas.
Und es sah viel geiler aus als das Stadtschloss. Also natürlich. Auch schon als das alte Stadtschloss schon und das neue ja ohnehin. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen vermutet, dass es auch so ein bisschen so, ich sag mal, ästhetische, revanchistische Gründe hat, warum man das so langsam sterben lassen hat.
Ja.
Man hätte es auch gleich abreißen können, was schnell was Neues hinbauen, aber vielleicht hat man es auch wirklich so man hat es fast den, mir kam es, ist natürlich Quatsch, aber mir kam es fast so, als würde man den Ostberliner das langsame Sterben mit anschauen lassen müssen.
Okay.
Und ich hatte eine da war, als es schon total leer, also gegattet war, als es quasi schon total ausgeweidet war, war ich mal auf einer Ausstellung über den Tod drin, auf einer Bilderausstellung über den Tod.
Ja.
Unten war schon Wasser, das ist schon vollgelaufenes Fundament mit Wasser.
Genau, ja.
Oben war eine Ausstellung und diese Ausstellung war sehr schön. Ich war da alleine und ich habe mich dann auf diesen ehemaligen Bonzenbalkon, wo man die ganze unter den Linden langschauen konnte, der aber auch nur noch quasi Stahlbetonstruktur war, gestellt und da die Straße runtergeschaut. Und ich kann mich erinnern, dass es das ein sehr, sehr glücklicher und erhabener Moment war. Ich werde das Gebäude, das klingt wirklich blöd, aber ich werde es.
Erhabener Moment.
Ich werde das Gebäude nie vergessen.
Ja.
Hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, egal wie problematisch seine Geschichte ist. Oder gerade deshalb auch.
Mhm.
Sehr schade drum. Ich habe auf Platz 10 auch einen gestorbenen Ort, Rüdiger.
Ja, bitte.
Und da wirst du sagen, vielleicht hast du ihn selbst in deiner Liste, nämlich The Sinister Sony Center.
Ich hatte es überlegt, ja. Es war eine schwere Liste, ja, auf jeden Fall.
Ich war selten glücklicher in meinem Leben als Kinogänger und Cineast, als mir in diesem Kino Filme im Original anzuschauen. Fast manchmal jede Woche.
Die haben letztes Jahr im Dezember, die haben seit einem Jahr zu, ne?
Ja.
Was haben die gewusst, was wir nicht wussten, Bernie?
Ja, die haben zu, der letzte Film, den ich da gesehen habe, war leider der beschissene Rise of Skywalker.
Ah, na gut.
Nee, obwohl den habe ich schon in der Kulturbrauerei gesehen.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht mehr, was mein letzter Film dort war.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auch schlechte Erlebnisse, verbinde ich damit. Ich habe zum Beispiel an dem Abend, bevor meine Tochter ihre Krebsdiagnose bekam, habe ich dann einen Gruselfilm angeschaut, der total unangenehm war. Ich verbinde furchtbare Ereignisse damit. Ich war aber auch davor im Kino mal gesessen auf einem unfassbar, einem meiner allerersten Dates irgendwie mit jemand und es war einer der schönsten Momente überhaupt. Also ich da negatives, schlechtes. Manchmal bin ich nach einem Champions League, das ich unbedingt sehen spielen wollte, bin ich mit Abpfiff sofort bis auf Fahrrad gesetzt, bin da hingerast und habe mir noch so eine Mitternachtspremiere von Avengers oder sonst was reingezogen. Ich hatte schon wirklich zwei sehr doofe Unfälle. Also einen echt mittelschweren Fahrradunfall auf dem Weg dahin.
Mhm.
Und im Kino, einer meiner letzten Erinnerungen an das Kino war, dass ich bei S haben sie nicht geschafft, die englische Originalspur einzulegen. Und da lief der Film, fing immer wieder auf Deutsch an. Und weil ich es mir nicht auf Deutsch geben wollte, habe ich draußen vor dem Kino gewartet, bis sie endlich die richtige Tonspur gefunden haben. Und habe mit so einem Massageball rumgeworfen und hab den immer wieder so an die Tür springen lassen vom Sony Center und ihn wieder aufgefangen, weil mir langweilig war. Und dann habe ich ihn aber aus Versehen in diesen Orchestergraben reingeworfen, wollte hinterherhechten, weil ich wusste, wenn der da runterfällt, kriege ich ihn nicht mehr. Und habe aber gesehen, weil es dunkel war, habe nicht gesehen, dass von den Flügeltüren nur eine offen war.
Ah.
Und bin mit voller Wucht mit dem Knie gegen die geschlossene Tür gesprungen und konnte eine Woche lang nicht mehr gehen, weil mein Knie völlig ramponiert war. Also Licht und sehr viel Licht und Schatten, aber für mich ein sehr wichtiger Ort.
Ich musste mal während des Films auf Toilette, weil ich ja oft auf Toilette gehe, wie du weißt, und habe beim Zurückgehen, ich glaube, es war der erste Mission Impossible, im wirklich sehr vollbesetzten größten Saal da, ich weiß nicht, wie viele 100 Leute da saßen, weil du ramponiertes Knie sagst, das ramponierte Knie meiner damaligen Freundin angestoßen. Die hat mitten im Film Aua! Geschrien und alle ist... Gut, okay. Ramponierte Knie im Sonnenschein. Was ist?
Der war 96, da musstest du aber schon mal einen Abstecher gemacht haben nach Berlin, ne?
Dann war es der zweite Mission Impossible. Ja. Wann war der?
Okay. Oh, jetzt fragst du mich nicht. Nee, der von okay. John Woo, egal. Ja. Okay, wir müssen ein bisschen hinmachen.
Ja.
Dein Platz 9.
Mein Platz 9. Der Tiergarten mit allem, was dazu gehört. Der Tiergarten an sich, der Tiergarten, wie er ist. Dazu gehört aber auch das Café am Neuen See. Es gehören auch Gebäude, der englische Teegarten, es gehören aber auch Gebäude dazu. Wir haben einen Artikel gemeinsam gelesen, ich kannte das gar nicht, das Ökohaus.
Ja.
Es gibt Gebäude drumherum, es gibt auch richtig Hochhäuser, die im Rahmen der Interbau 1957 entstanden ist. Mein Lieblingsplatz aber im Tiergarten und Lieblingsgebäude ist das Eternithaus. Es hat damals aus dem Baustoff Eternit eine Firma dieses Eternithaus nach einem Architekten, dessen Namen ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe, gebaut. Das ist ein flaches Haus, unten sind Veranstaltungsräume mittlerweile drin, darüber sind Wohneinheiten, das ist mitten im Tiergarten an der Altonaer Straße, die führt auch so Richtung so Moabit, weißt du, das ist so, genau, klar. Wenn man vom Brandenburger Tor kommt, so auf 17 Uhr, nee, keine Ahnung, stimmt auch nicht, also das 17, Eternithaus.
17 Uhr sagt man nicht mehr.
17 Uhr, nee, nee. Sag mal, 9 nee. Uhr, 17 gar nicht.
17.30
ne?
Sagt man jetzt.
Achso, gut. Präzise. Ich versuche gerade Top Gun zu zitieren.
Ja, ich weiß.
Ja, die sagen aber nicht 17, sondern auf 8 Uhr oder sowas. Egal, ich rede Blödsinn, das Eternithaus.
Ja, ich habe den Tiergarten weiter hinten.
Ja.
Also
weiter oben?
Weiter oben.
Ja.
Schließ aber jetzt eigentlich, werde danach dann spezieller werden.
Gut.
Und sage aber jetzt schon, dass ich im Tiergarten zum Beispiel auch immer wieder, lauf da gerne rum, gehe da gerne spazieren, immer wieder jetzt noch Sachen entdecke. Ich mag da zum Beispiel auch die Akademie der Künste gerne, das Hansaviertel, was angrenzt.
Genau. Ja, das sind diese, im Hansaviertel, das sind diese Gebäude.
Ja, genau, dachte ich mir schon. Und immer wieder finde ich da Plätze und Orte. Neulich habe ich tatsächlich so ein Rondell, so einen Platz gefunden mit lauter so Tierstatuetten und zum Beispiel auch so einen sehr schönen Hirsch, den ich fotografiert habe.
Ein Hirsch, wir erinnern uns.
Ja, und ich finde immer noch neue Sachen nach so vielen Jahren. Der Tiergarten ist jetzt dope einfach.
Eine Wundertüte?
Ja, eine Wundertüte. Okay.
Vielleicht bleibe ich doch beim Wundertüten-Narrativ.
Ja, gut. Mein Platz 9, ne?
Dein Platz 9.
Rüdiger, kennst du auch? Der Tegeler See.
Der Tegeler See, natürlich. Ja. Wie hieß dieser Baum nochmal? Hieß der Dicke Marie, Alte Marie?
Ja, so Dicke Marie, glaube ich, hieß er.
Dicke Marie.
Also
eine hunderte Jahre alte Eiche.
Ja, ich kannte den Tegeler See schon vorher. Ich war da auch schon auf diesem Mittelalterfest, den es da im Tegeler Hafen gibt.
Es war neulich auf Twitter einer gefragt, was fühlt sich für euch rassistisch, also Dinge, die eigentlich wirklich nach allen Betrachtungsweisen nicht rassistisch sind, die aber euch rassistisch vorkommen, hat einer auch geantwortet, Mittelaltermärkte. Und I could feel it.
Ja, richtig Klick gemacht hat es aber, als ich mit dir auf der Fastenwanderung im Zuge der verdammten Erleuchtung, unserem anderen Podcast, dahin gelaufen bin. Mhm. Und in diesem Sommer hatte ich auch nochmal so ein bisschen so ein Lovesick Afternoon, wo ich dachte, ich muss jetzt was unternehmen und bin mit dem Fahrrad da rausgefahren und hab da gebadet im Sommer und ja, I love it. Ich mag den Tegeler Hafen, ich mag den Tegeler See, ich mag die verschiedenen Uferstränge.
Die Gebäude drumherum, die so ein bisschen leer stehen, es hat auch was Verwunschenes da.
Ja, diese verblasste Glorie irgendwie,
ja.
Wo man sich vorstellen konnte oder auch auf Postkarten auch sieht, wie glanzvoll und wie was für ein toller Ausflugsort.
Ja,
so
ja.
Das Atlantic City von Berlin,
ja.
Irgendwie das,
sehr gut.
Das gewesen ist irgendwie. Und
ja, ich meine, klar, West-Berlin, auch ein Aspekt, den wir noch gar nicht gesagt haben, dieses
die Humboldt-Villa.
Ja, West-Berlin hatte halt nur bestimmte Orte, wo man als West-Berliner am Wochenende hin Ausflug machen konnte.
Hm. Ja. Gut. Dein Platz 8.
Mein Platz 8. Pass auf, das Schöne an Berlin sind ja auch Orte, die hässlich sind. Ich mag ja auch, wenn Berlin so ein bisschen anfängt zu beißen. So, wenn man weiß, wo man hin muss und da irgendwie schnell hinkommen muss, aber so, wenn Gott, wie dunkel auch Berlin früher war. Die Torstraße, Ende der 90er,
das oh, ist ja, auch dunkel, später noch.
Wie
auch
fucking
noch.
Schummrig. Und
ist es, das ist es immer
und
dieses noch.
Manchmal, und dann bist du eine dunkle Straße durch den Schlamm, durch den Regen, durch irgendwas und machst eine Tür auf und dahinter ist, naja, das, ich klinge wie, aber die Party, also da ist, sind plötzlich Menschen und Leben. Ja. Also ich hab hier, jetzt komme ich vom Osten in den Westen, ich hab den Kotti.
Oh, ich dachte, du sagst jetzt das alte White Trash, weil das war nämlich in der Torstraße
ja.
mal.
Oh ja, das
zu,
stimmt.
Zur Zeit, wo es dann noch sehr dunkel war und schummrig.
Das stimmt, das war, ja, das war nicht schlechter, ja.
Okay.
Nee, ich bleib jetzt mal bei Orten, den Kotti, also ja. Den Cottbusser Damm und auch die ganze Gegend stellvertretend jetzt auch so für
Drogenumschlagsplatz Numero uno.
Ja, aber auch zum Beispiel diesen fantastischen Köfteladen, der jetzt abgebrannt ist jetzt im Sommer.
Ja.
Ja. Ja, und weil ich auch zum ersten Mal unter diesem Haus, das man in jedem zweiten Berlin-Film sieht.
Möbel Olfe, meinst du?
Genau. Als ich da das erste Mal lang bin, als ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich, was ist denn das, habe ich gedacht. Ja. Ja, aber es hat mich.
Ich finde, der Kotti ist für mich tatsächlich ein, sorry, ich muss sagen, ist immer noch ein bisschen ein Shithole.
Ja.
Mir gefällt er nicht. Mir hat er nie gefallen, mich nervt dieser Kreisverkehr wahnsinnig. Ich fand es nie schön, mir ist es da zu hektisch. Jetzt, wenn ich rüber nach Neukölln fahre, versuche ich alles Mögliche zu vermeiden, dass ich über den Kotti muss. Ich mochte ihn nie. Ich kann ihm ästhetisch, also ich kann ihm architektonisch was abgewinnen, ästhetisch, ja. Aber gefallen hat es mir da nie. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde.
Es ist ein Ort für mich, den ich gerne mag.
Nee, man kann es ja
so aber wo ich auch schnell vorbeigehe.
Ja.
Das gehört irgendwie auch dazu. Nee. Und ich weiß auch mittlerweile von diesen vielen Comedy-Kollegen, Stand-Up-Comedy, von der Jüngeren, von den Upcoming, ach, die sind ja auch nicht mehr, die sind ja auch schon über 30, aber die wohnen alle am Kotti.
Ja, nicht und, alle. Viele wohnen in Neukölln auch, oder?
Ja. Ja nee, aber es ist, ich weiß, zwei, die in WGs wohnen direkt am Kotti.
Okay.
Und Passhuhn wohnt auch am Kotti.
Ja. Okay.
Passt. So, gut. Was ist dein Platz 8?
Ist die Buchhandlung Montag.
Ja, fantastisch.
Das ist, wo unsere Freundin des Brennerpasses Daniela ihre Buchhandlung hat. Und da habe ich schon viele schöne Bücher gekauft und viele schöne Gespräche geführt und Leute kennengelernt und auf Lesungen gewesen und mit der Buchhandlung Montag auch selbst schon eine Lesung veranstaltet und bin einfach gerne in dieser Buchhandlung. Es ist auch zu Nicht-Corona-Zeiten, auch fungiert es auch als Café. Es ist ein schöner Ort, jeder Mensch sollte eine Buchhandlung haben.
Ja,
und das ist sie. Dein Platz 7.
Mein Platz 7 ist ein Ort, an dem ich nur zweimal war, kurz in meinem Leben. Aber ich habe ihn mal genommen als Beispiel dafür, dass immer mal wieder man Sachen entdeckt. Ich denke, mein Gott, was steht denn alles hier rum in dieser Stadt? Das Funkhaus in der Nepa-Straße.
Ja, schön. Da war ich nur einmal, glaube ich, beim Interview mit Super 700, wenn ich mich recht entsinne. Ja, schöner Ort, war ich auch nur. Schöner Ort.
Auch da, so, was. Wenn man so über eine Stadt redet, fällt man mal auf, was Architekten dann doch tun und was für dolle Gebäude es gibt und welche Architekten, was, wie, wo, was.
Ja, und man in vielen dieser Orte tatsächlich vielleicht auch nur, obwohl man in Berlin wohnt, vielleicht nur einmal im Leben hinkommt.
Ja, ja.
Oder zweimal.
Ja. Was ist dein Platz 7?
Mein Platz 7 ist Tempelhofer Feld.
Ja.
Einfach ein Flughafen, einfach oder überhaupt der ganze Flughafen Tempelhof, würde ich mal zusammenfassen.
Ja.
Das ist einfach ein Flughafen, den ich auch aus Filmen kenne, wie zum Beispiel eben. Indiana Jones.
Ja. Nein, es geht nichts über eine anständige Nazi-Architektur.
Ja, aber auch, dass ein Flugfeld einfach zu einem Park wird. Das ist eine von den fucking simplest and greatest ideas of mankind, finde ich.
Absolut. Und da habe ich
most simple,
dieses Gefühl Komparativ. Des Durchatmens und so, und es ist noch nicht entschieden, was hier aus diesem Ort wird, und es ist noch nicht entschieden, was aus diesem Ort wird.
Das ist das Berlin, das wir schätzen, ne?
Richtig.
Das ist noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht.
Genau. Das, was und man so hatte.
Verweilen.
Ja.
Ja, dieses The Carpe Diem-Gefühl. Du nimmst, machst halt das Beste aus dem jetzt, der Pop-Up-Park, wenn man so will. Ich habe das nicht so genutzt, aber ich bin jetzt das letzte Sommer da viel rumgegurkt, auch mit dem Fahrrad rumgegurkt, sagt man übrigens gar nicht mehr.
Ja.
Und ich habe es einfach sehr zu schätzen gelernt. Dein Platz 6.
Mein Platz 6 ist, pass auf, jetzt habe ich auch mal einmal einen einzelnen Ort, das Café Hasenschenke in der Hasenheide. das klingt nach einem Café, ist eigentlich nur ein Kiosk.
Hm, ich weiß, wo er ist.
Genau, mitten in der Hasenheide und da stehen nur Tische und Stühle und es ist eigentlich ein Kiosk und da kann man sich hinsetzen und ist in der Hasenheide und ich bin da jetzt neulich im Sommer, bin ich nach Neukölln gefahren, zum Comedy hingefahren, habe mich immer da mal kurz hingesetzt und hab was getrunken und die Hasenheide sowieso, meine Frau hat mal eine Zeit lang noch gewohnt oder bevor wir zusammengezogen sind, an der Hasenheide. Hasenheide ist auch ein Ort, wo ich manchmal an manchen Stellen mal schnell, damals zumindest Gas gegeben,
schnell Drogen kaufst.
Schnell vorbeigegangen bin, aber irgendwie hat sich dann doch zu einem, ich mag's da gerne.
Ah, aber du suchst ja so Drogenumschlagplätze aus.
Ja, irgendwie, ja. Zieht dich an. Ich kokettiere damit anscheinend.
Das
zieht mich magisch an. Was ist dein Platz 6?
Die Hasenheide habe ich auch erst diesen Sommer ein bisschen näher kennengelernt. Ja. Gefällt mir auch. Mein Platz 6 ist der Berliner Dom.
Ja.
Inklusive Stufen vorm Dom.
Ich wollte gerade sagen, die Stufen vorm Dom und dazu
ein Peroni.
Sehr gut.
Ja. Sagen, ja. Zum einen, weil die Stufen vorm Dom, bevor ich überhaupt auf den Stufen vom Dom gesessen bin, glaube ich, und ein Peroni getrunken habe, habe ich vorher darüber geschrieben, in Mandels Büro. Erst dann, glaube ich, habe ich es wirklich mal gemacht. Mhm. Und ich mag diesen Dom sehr gerne. Es ist einfach eine fucking wunderschöne Kirche. Und in diesem Dom hatte ich tatsächlich mal, ich war da auch mal Weihnachten, so ein Weihnachtsgottesdienst, der hat mich, war irgendwie sehr berührend. Und ich hatte da auch mal so ein Erlebnis bei so einem, ich glaube, ich habe hier schon mal erzählt, bei so einem Taizé-Gottesdienst, wo man, das sind so französische spirituelle, ein bisschen meditative Kirchengesänge. Da hatte ich mal so in der blauen Stunde, als es draußen so richtig blau wurde, man sieht es durch diese Domfenster, hatte ich mal so einen kurzen Moment der Erleuchtung, den der Buddhist eigentlich immer gerne erlangen will. Und ich will nicht sagen, dass ich ihn erlangt habe, weil ich hatte ihn nur für 2 Sekunden und dann war weg, wahrscheinlich für immer. Wo ich dachte, ich habe alle Zusammenhänge kapiert. Ich weiß, wie alles zusammenhängt. Das ist auch, dass man bei den Jedis gerne sagt, alle lebende Materie, eigentlich alles hängt zusammen, alle Partikel hängen zusammen. Wie alles funktioniert, wie die Welt funktioniert, warum die Leute sind, wie sie sind, warum mein Leben so ist, wie es ist, wie Organismen funktionieren. Ich hatte da so einen Moment, wahrscheinlich habe ich nur halluziniert, wo ich dachte, ich hätte alles verstanden. Und das werde ich nie vergessen. Das ist mit diesem Dom verknüpft einfach. Und natürlich auch wahrscheinlich mit meiner Begleitung an dem Abend. Aber ein sehr schöner Abend. Und ich mag den Dom. Ich bin einfach da gerne. Das ist für mich ich bin eigentlich gar nicht, katholisch bin ich nicht und bin auch nicht christlich, aber für mich ist es ein spiritueller Ort.
Verstehe ich. Ich war mal auf einer Hochzeit in dem Dom. Ich finde den inneren, ich mag ihn schon auch. Ich finde ihn ein bisschen überladen. Jetzt überlege ich, warum dir das gefällt. Dann habe ich aber auch an Oberbayern und aber Niederbayern, waren die Kirchen deiner Jugend?
Völlig überladen.
Völlig überladen, ne?
Ja, aber das ist eigentlich eher was Abschreckendes. Für mich ist der Dom in seiner alleine war so groß ist, ich finde ihn gar nicht überladen. Für mich ist es eine angenehme Alternative zu den Kirchen meiner Jugend.
Okay.
Weil die sind überladen.
Ja, das stimmt.
Im Vergleich dazu ist der Dom eher spartanisch eingerichtet. Im Vergleich, wenn man natürlich andere Kirchen kennt oder evangelische Kirchen oder so, wirkt es überladen, das ist klar.
Ja, frag mal Flanders. Ja, gut.
Who's Flanders?
Ja.
Okay, dein Platz 5, glaube ich, sind wir.
Pass auf, Platz 5, um mal einen neuen Ort zu nennen.
Ja.
Wo Berlin, finde ich, einer der wenigen Orte, wo Berlin in eine ganz gute Richtung geht.
Mhm.
Ich bin total albern, was jetzt kommt, aber ich mag den Park am Gleisdreieck. Ich mag das Gleisdreieck sowieso gerne, weil so, ich mag das Wort Gleisdreieck, ich mag die Lage, hat irgendwie so. Also wenn man so sagt, Berlin hat auch Chakren. Also ich finde, ist eine gute Energie da. Und dass das so ein Park geworden ist, der auch, mein Vater würde sagen, der gut von den Leuten angenommen wird. dass man da mit dem Fahrrad ganz gut durchfahren kann, wenn man, sag ich mal, so Richtung Süden will in der Stadt.
Ja.
Diese Fahrradwege an sich, dass sie eingerichtet sind, irgendwie, ich finde die Stimmung da angenehm.
Ja, schöne Art, stimmt, gebe ich dir recht.
Was ist dein Platz 5?
Ist der Botanische Volkspark in Pankow oder genau, kennst du den?
Nein.
Der ist der Hammer.
Ja.
Der ist der Hammer. Es ist ein Park. Da gibt es, glaube ich, Tiere, gibt es so Wildtiere, so Rehe gibt es da so. Aber hauptsächlich ist ein sehr weitläufiger Park. Du weißt, ich mag weitläufige, ich mag Flächen. Und es gibt da so Gewächshäuser. Und dann in diesem einen Gewächshaus ist ein unfassbar tolles Café drin. Es ist ein Park, der Eintritt kostet, glaube ich, 1 Euro oder so. Es ist für mich eigentlich, ich glaube, es ist mein Lieblingspark in Berlin, der Botanische Volkspark in Pankow.
Ja. Und ist der in der Nähe vom Schlosspark oder ist der da drin? Oder hat
der ist schon noch ein bisschen vom, also ein Schlosspark kennst du ja offensichtlich, ne?
Ja.
Auch ein schöner Ort.
Ja.
Da musst du, glaube ich, schon noch mit dem Auto oder mit dem Bus musst du, glaube ich, schon nur 20 Minuten fahren. Ah, okay. Oder so. Oder 10 Minuten.
Ich wusste nicht, dass es den gibt.
Fahr da mal hin mit deiner Familie. Das ist okay. Ein wirklich wunderschöner Ausflugsort.
Mache ich.
Ja. Okay, dein Platz 4.
Der Grunewaldsee. Mhm. Ich mag ja sowieso den Grunewald.
Ja.
Aber den Grunewaldsee ist ein kleinerer See. Also die Krumme Lanke ist größer, der Schlachtensee ist viel größer. Trotzdem ist er ein ganz netter kleiner See. Und ist Hundeauslaufgebiet. Mhm. In alles, was vier Pfoten hat und in Berlin Rang und Namen hat, wirst du an jedem Wochenende, auch natürlich in der Woche, am Grunewaldsee finden. Da ist auch das Jagdschloss Grunewald. Ich erzähle viel von meinem Hund heute da, von meinem alten Hund, verstorbenen Hund. Das, wie viele Tage ich in Berlin, vielleicht auch ein Grund, warum ich nie so in Berlin, gerade in der ersten Zeit, nie das hatte. So dieses, oh Gott, wohin mit mir, was mache ich? Das ist nie gekommen, weil ich konnte immer noch, wenn die Gedanken trübe wurden, konnte immer noch den Hund irgendwie in die S-Bahn oder ins Auto damals noch packen und an den Grunewaldsee fahren. Und da bin ich um den Grunewaldsee gelaufen. Der Grunewaldsee hat so eine gute Größe, je nachdem, welche Größe nimmt, dass man, welche Runde man macht. Wenn man die knappste Runde wirklich am Ufer entlang geht, ist man einer guten Dreiviertelstunde rum. Man kann das auch ein bisschen ausweiten. Am Wochenende waren selbst meinem Hund zu viele Hunde da. Es sind unfassbar viele Hunde da. Ich habe unglaublich nette Hunde-Anekdoten da erlebt. Ich mag den Grunewaldsee.
Wir sind übrigens sehr darauf angewiesen gerade, dass Hörer uns per se uns gerne zuhören, weil ich glaube, die nicht aus Berlin sind, könnte mal wieder das Wetter in Buxtehude durchsagen hier.
Vielleicht ist das so, ne?
Ja.
Okay. Feiern wir uns in unser Berlin selber?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen schon.
Ja, vielleicht feiern wir es zu ausgiebig. Wir können uns ja mal ein bisschen sputen.
Okay, wir sputen uns.
Okay, wo sind wir? Auf welchem Platz?
Sag deinen Platz 3. Nee, dein Platz 4.
Okay, ich mach's kurz. Ein bisschen Aktualitätsbias, weil ich da viel Zeit verbracht habe, viel durchgefahren bin jetzt im Sommer. Die Fischerinsel. Mit seinen Brücken. Dieser kleine Flusslauf Mitte Berlins mit seinen Brücken.
Ja. So warst du je noch
klein in Venedig?
Warst du je noch im Schwimmbad an der Fischerinsel?
Das gibt's ja immer noch.
Gibt's auch, aber warst du da mal drin?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Ist auch noch offen?
Ja.
Ah, gut.
Also alles vor Corona war es.
Gut, ich frag nur.
Ja, okay. Gut, dein Platz 3.
Mein Platz 3. Pass auf, alles, was mit der ehemaligen Mauer zu tun hat. Einmal gehen bei uns in der Nähe, mag ich richtig gerne, die Bernauer Straße.
Mhm.
Auch alles, ich finde auch diese ganze Gedenkstätte, wie die da gebaut ist, gehört zu den gelungenen Sachen. Aber auch andere Orte in Berlin, wo man auch Checkpoint Charlie, Checkpoint Bravo, Michendorf und sowas. Ich mag das immer mal wieder gerne daran erinnert zu werden, dass diese Stadt mal geteilt war und es nicht mehr ist.
Hm.
Was ist dein Platz 3?
Ja, mein Platz 3 ist ein bisschen lame. Ist der Zionskirchplatz.
Ist überhaupt nicht lame.
Weil ich wollte einen Platz finden, der so quasi alle meine Berlin-Epochen ist auch Quatsch, also alle meine Berlin-Phasen überspannt hat, also wo ich immer war, egal wo ich gewohnt habe, egal was ich gemacht habe, war immer gerne am Zionskirchplatz, entweder draußen gesessen in der Kneipe oder was gegessen dort oder in der Kirche gewesen oder einfach da rumspaziert.
Und Ausgangspunkt der Berliner Montagsdokumentation, glaube ich.
Ja?
Die Zionskirche, ja.
Okay.
Genau.
Und fantastisches Sushi-Lokal ist, Lokale halten sich ja nicht so lang in Berlin, aber seit ich das erste Mal war am Zionskirchplatz bis zum heutigen Tag, gibt es immer diesen kleinen Sushi-Laden. Ja,
es gibt in der Gegend ein paar Sachen, die sind schon immer da, die sind auch meistens dann sehr gut. Ne?
Ja, okay. Gut. Ja. Platz 2.
Platz 2. Ach Gott, jetzt wo du es gesagt hast, bin ich auch schon ganz. Ja, ist der Volkspark Friedrichshain, weil ich damals da war und viel rumgelaufen bin und weil wir da geheiratet und gefeiert haben.
Ja, hallo, das kein Grund ist.
Gut, das stimmt, der Volkspark Friedrichshain. Auch weil der so zwei Schuttberge hat.
Hm.
Ach, das Geschichtliche und weil ich damals mit dem Hund da rumgelaufen bin. Volkspark Friedrichshain.
Ja.
Was ist dein Platz 2?
Die schwangere Auster.
Ja.
Ich liebe die schwangere Auster. Ich mochte sie früher schon gern. Ich fand es eins der schönsten Gebäude der Welt tatsächlich.
Ja.
Es ist meine Oper von Sydney ist die schwangere Auster.
Absolut.
Und jetzt auch zu Corona im letzten Lockdown und so. Da beginnt meistens mein Joggen oder es endet da.
Auch dieser Uferbereich von vorne, von hinten, das ist von überall ein schönes
egal
Gebäude.
Egal wo.
Oben auf der Terrasse ist geil.
Oben auf der Terrasse stehe ich meistens auf dieser Freitreppe, die unten in dieses Becken geht.
Ja.
Und guck da und dehn mich und dann laufe ich los und das ist ein Moment, wo es mir, egal wo, an welchem Punkt in meinem Leben stehe, es mir gut geht, wenn ich da oben stehe.
Es hebt den Geist.
Ja, die schwangere Auster.
Schwangere Auster, Haus der Kultur in der Welt, auch von einem Geschenk der Amerikaner, auch wie die Amerika-Gedenkbibliothek. Irgendwie, es hat schon was.
Auch mal eingestürzt unter Schnee, unter heftigem Schneefall, ne?
Das Dach. Das Dach ist eingestürzt. Also ja. Ich sag dir was, da war noch nicht mal Schneefall, das ist einfach so eingestürzt.
Ach so.
Okay. Und da ist, glaube ich, ein Berliner Taxifahrer bei ums Leben gekommen. Der hat da was aufs Dach gekriegt. Ich weiß doch, wie wir das...
Aufs Dach, ja. Pun not intended.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob aufs Autodach und trotzdem. Also da ist einer gestorben, glaube ich. Aber das müssen wir nachgucken.
Okay, dein Platz 1.
Mein Platz 1. Die Krumme Lanke. Der nächste See.
Da habe ich drauf gewartet.
Natürlich, die Krumme Lanke. Ich fahre, die Krumme Lanke. Ich schwimme gerne in der Krumme Lanke. Es ist so ein Waldsee. Es ist wirklich schnell zu erreichen. Ich finde die Leute, die da baden gehen, irgendwie angenehm. Er ist gerade so breit, dass man schön und locker durchschwimmen kann. Meine Frau ist dann noch fast im Ende des 8. Monats der Schwangerschaft durchgeschwommen, hat mit einer großen Bugwelle vor sich hinschiebend, wie ein Hafenkutter, ein Verdränger.
Das strickst du aber eine eigene Legende.
Ist keine Legende. Die Bugwelle war riesig. Ist kein Vergleich Hafenkutter, den man mit seiner Frau anstellen sollte.
Natürlich nicht.
Oh Gott. Ich mag die Krumme Lanke.
Ja.
Und du?
Es reimt sich was auf Krumme Lanke, nämlich ich mag die Plansche.
Die Plansche?
Ich liebe die Schlegelstraße und den Planschepark.
Also jetzt überrascht du
mein
mich.
Mein liebster Ort in Berlin.
Bernie, jetzt überrascht du mich.
Ich wohne an meinem liebsten Ort in Berlin, wohne ich selbst. Ist das nicht schön?
Ich hatte kurz überlegt, Schlegelstraße zu sagen. Da habe ich gedacht, wir feiern uns zu sehr. Aber das ist sehr schön. Ich liebe es wirklich auch sehr. Aber ich habe dich auch schon die Plansche, sage ich mal, unter Volllast. Wenn zu viele Leute da sind, magst du es auch nicht, ne?
Ja, aber da mag ich auch.
Da magst du alles nicht.
Da gucke ich auch nicht. Mit zu vielen Leuten gefällt es mir auch im Kino bei Indiana Jones nicht. Also,
na, das stimmt. Das geht mir auch so.
Die Plansche, da habe ich wahnsinnig viele Sachen mit meinen Kindern erlebt.
Ja.
Meine Kinder sind quasi aufgewachsen in der Plansche.
Ja.
Und ich mag auch die alte Plansche.
Irgendwann hat sich doch mal eingeschlichen.
Warte, ich war noch nicht fertig.
Entschuldige.
Die alte Plansche möchte ich erwähnen. Das ist so ein Lost Berliner Ort. Das war quasi einfach, jetzt ist es so ein Kinderwasserspielplatz. Und es ist einfach nur ein kleiner Park in der wirklich sehr schönen Schlegelstraße. Aber es war früher ein Ort, der quasi im Winter völlig runtergekommen war. Und der hatte so eine blaue Fläche wie in so einem Schwimmbad.
Mhm.
Und da lief dann Wasser im Sommer. Und plötzlich war der gesamte Wedding hier und hat da geplanscht. Und wenn dann abends war und der gesamte Wedding wieder weg war, dann blieb immer noch dieses Wasser an dieser blauen Fläche.
Bernie, ja.
Und da konnte man dann nachts barfuß in diesem Wasser rumlaufen.
Mit den Füßen rumlaufen.
Ja, ja. Genau. Und ich habe da auch noch geraucht und da mal eine rauchen.
Mhm.
Und einer der schönsten Orte, er ist immer noch schön, ich liebe ihn immer noch, gerade jetzt eben wegen der eigenen Biografie, aber vor allem, als er damals die blaue Plansche noch war, fand ich ihn echt magic.
Ja. Ich bin irgendwann mal hier durch den Park gegangen, da stand ein älterer Herr und guckte so versonnen in den Park hinein und guckte aber so ein bisschen suchend. Und du weißt ja, ich bin ja der Grüßer und ich spreche auch manchmal einen Tick früher. Meine Hemmschwelle ist manchmal erschreckend gering.
Das stimmt ja.
Ja, Leute an und habe ihn gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Und dann sagte er, oder ich habe es irgendwie besser formuliert, auf jeden Fall hat er gesagt, naja, sagt er, bei den Aufständen, wann war es, 1953, haben hier Verletzte gelegen und wurden hier behandelt. Und da schien er sich irgendwie dran zu erinnern.
Ja, gut, dass du gefragt hast. Mhm. Nicht so wie bei dem Fischverkäufer, wo du neulich gesagt hast, wieder harte Nacht gehabt.
Ja, Moment, aber er hat gelacht. Ja, aber da habe ich...
Mir ist nichts peinlich. Es war ein gequältes Lächeln.
Naja, gut, weil eine Woche vorher war kurze Nacht und Party und da hatten wir ein längeres Gespräch darüber gehabt.
Okay.
Also es hat eine Vorgeschichte. Bernie, okay. Zusammenfassend kann man sagen, es hat alles eine Vorgeschichte.
Gut, jetzt ich bügel noch meine Honorable Mentions runter,
ja.
Weil ich den Botanischen Garten, ich möchte das nicht unerwähnt lassen, der Botanische Garten in Steglitz ist der Hammer, finde ich.
Ja.
Ich habe den Körnerpark in Neukölln neu für mich entdeckt. Ich verbringe wirklich gern bei Dussmann, gerade nachts oder abends. Oh. Kulturkaffee.
Wenn ich Single wäre, ich glaube, man braucht kein Online-Dating, oder?
Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Das ist eines der meist platt gewalzesten Klischees über Dussmann, dass man da wirklich Leute kennenlernt. Ich und auch Freunde haben es oft probiert.
Ja, aber
it doesn't work.
Ich bin auch der Grüßer.
Ja, okay. Ja.
Hallo, auch ein Buch.
Okay, ich will es ja nicht wünschen, dass du mal Single bist, aber dann kannst du es richtig mal testen, deine Grüßerfähigkeiten.
Oh Gott.
Neulich erst entdeckt, bisschen näher erforscht, den Schillerpark und die Rehberge.
Die Rehberge, ja.
Der Bucher Forst ist ein toller Ort, bisschen unterm Radar. Ja, Flughafen Tegel, ich möchte nicht zu den Nostalgikern gehören, aber auch das war schön. Friedenau ist eins meiner liebsten Viertel. Mhm. Ich mag die Gärten der Welt in Marzahn sehr, sehr, sehr gerne. Als der Plenterwald noch richtig in Ruinen lag, weißt du, die kaputten, umgefallenen Dinos und das alte Riesenrad, das zu erforschen, war richtig spannend, fand ich. Das Russendenkmal,
ja.
Und zwar nicht das im Treptow, sondern das in der Schönholzer Heide.
Ach. Das kennst du das?
Nein. Wunderschön. Strandbad Lübars, einer meiner, das ja. war mein Lieblingsfreibad in Berlin.
Ach, Lübars ohnehin, wo wir da auch gedreht haben.
Ja, genau. Der Schlachtensee,
mm.
auch wenn mir da ein bisschen zu viel los ist. Und dann die beiden Inseln, die Pfaueninsel und die Insel der Jugend.
Ja.
Und einer der absoluten Burner-Orte in Berlin oder weltweit, muss man sagen, aber zählt eben nicht zu Berlin, ist natürlich schon Potsdam Sans Souci.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich sage, der schönste Ort in Berlin ist, ja.
Okay, so das war jetzt quasi, ja, es war wie ein Reiseführer, ein kleiner, ne? Aber ja. vielleicht, wenn ich...
Ich hoffe, es war zu ertragen.
Ja, aber ich denke, wenn man nach Berlin fährt als Brennerpasseurer, wenn dieser Lockdown jemals enden sollte, dann hat man einen ganz guten Guide jetzt mit uns, oder? So kann es auch aussehen, ja.
Vielleicht.
Ja, Lockdown, Lockdown.
Wirf die Gläser an die Wand. Zu Hause ist ein schönes Land. Oh, 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 oh. Hey!
In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald.
Tschüss.